Bazinga, 1. November, Allerheiligen, 2022, 16.04 Uhr, extrem früh, aber gewollt und gekonnt, denn heute ist schließlich Feiertag. Das Wetter ist bombastisch geil, Sonnenschein, 7 Millionen Grad Celsius mindestens. Winter kommt dieses Jahr offensichtlich nicht, ist okay. Und wir sitzen
hier. Jon Snow freut sich.
Wer freut sich? Ach so.
Jon Snow.
Ja. Gibt es da eigentlich was Neues? Gibt es eine neue Folge demnächst irgendwas oder ist es zu Ende?
Ne, die Serie läuft ja irgendwie. Also die Spin-Off-Serie, die Game of Thrones Spin-Off-Serie.
Also Haus der Drachen,
aber nicht, das heißt. Genau, House of Dragons, genau.
Ja.
Habe ich auch nicht reingeguckt bis jetzt.
Noch vor oder?
Ach, vielleicht. Also dadurch, dass es halt irgendwie auf Sky und so läuft, ist das halt so dieses, zahle ich jetzt 30 Euro, damit ich die Serie gucken kann. Wir haben so viel gerade noch offen, dass das nicht nötig ist. Aber ich bin jetzt auch nicht super abgeneigt irgendwie. Aber wir haben gerade erstmal andere Sachen, die wir geguckt haben.
Okay.
Wie war dein freier Tag?
Ich hatte keinen
Freitag. Sorry, wie konnte ich nur freier Tag und Feiertag verwechseln?
Es ist ja lustig, wenn irgendwie man jedes Mal gucken muss, wo auf der Welt dieser Feiertag überhaupt noch existiert. Und irgendwie hat kein anderes Land, ich glaube, Großbritannien hat noch einen Feiertag heute. Ah. Aber sonst war's das. Also
hat nicht mal Amerika hat irgendwie heute oder gestern, haben die dann Halloween wenigstens Feiertag oder so?
Also kann sein, aber jetzt,
die feiern das jetzt doch irgendwie
speziell
so, oder?
In Europa, Allerheiligen ist, also in den Ländern, wo jetzt so Kunden vor mir sitzen, irgendwie nicht vertreten.
Ach stimmt, der Feiertag ist ja Allerheiligen, ist ja gar nicht Halloween, weil irgendwie in meinem Kopf, also ich habe das gestern in der Schule gemerkt, also die Gesamtschule zum Beispiel, die hatte gestern frei und wir hatten halt so schulinternen Fortbildungstag, aber die hatten da quasi dann einen beweglichen Ferientag wahrscheinlich sozusagen hingelegt, das heißt die Schülerinnen und Schüler hatten frei und wir waren in der Schule und kann ich euch ein bisschen was zu erzählen, war ganz interessant über Inklusion. Also jetzt nicht super viel Neues, aber war ganz nett für sowas. Und ich hatte am Nachmittag noch drüben am HBG und die waren auch alle richtig abgefuckt. Die waren so, drüben haben die frei, warum sind wir hier? Weil natürlich ist das schon geil, wenn du so ein langes Wochenende hast, Dienstagnachmittag. Und das war total süß. In dem EF-Kurs waren dann so irgendwie so zwei, drei Leute, die hatten schon so Süßigkeiten-Tüten irgendwie so gepackt, weil für die coolen Partys, die am Abend liefen und so. Ich hatte das Gefühl, das war dieses Jahr mehr, also ich hab das Gefühl, man konnte so beobachten im letzten Jahre, wenn man jetzt mal so ein bisschen darauf schaut, dass so der Halloween-Hype, wir kürzen es nicht haha ab, der steigt quasi irgendwie an.
Ja.
Und es ist wie ganz witzig, weil ich weiß noch so vor 5, 6 Jahren war immer dann so die Kritik der, weiß ich nicht, sagen wir mal, der Medien oder keine Ahnung, der öffentliche Diskurs, der dann so gesagt hat, ja, immer diese amerikanischen Trends und wieder noch Neues, wo man Geld ausgeben muss und whatever und so. Und ich habe das Gefühl, die alten Stimmen sind so ein bisschen ruhig geworden und irgendwie finden die Jugendlichen das gerade einfach cool. Also war so mein Eindruck, dass es irgendwie super viele Halloween-Partys ging und die waren irgendwie so ganz aufgeregt und war irgendwie ganz süß zu sehen. Und ich dachte mir, ach, irgendwie nett, dass das irgendwie so ein Feiertag für die Kids irgendwie ist in irgendeiner Form, weil die kleineren gehen dann ja irgendwie von Haus zu Haus, whatever. Zum Glück gibt es das hier nicht, weil halt mehr Familienhaus in Köln irgendwo. Aber ja, war irgendwie ganz nett zu sehen. Fand ich irgendwie witzig.
Hier sind auch so ein paar Kids rumgelaufen. Die haben zum Glück unser Haus geskippt. Und die waren bei den Nachbarn. Und dann dachte ich mir so, scheiße, gar nichts da, so an Süßigkeiten. Ja. Klar, so Gummibärchen, Chips, aber nicht in so Einzelverpackungen, dass du es gut rausgeben kannst.
Ein Chip für dich.
Hier ist eine Packung Chips für dich. Hier ist eine Packung Chips für dich. Wir können eigentlich wieder nach Hause gehen. Das reicht. Ja. Aber die haben sich auch gefreut. Die hatten auch so Schmink im Gesicht und so Verkleidung an. Daher.
Ja, irgendwie witzig. Also, ja, fand ich irgendwie nett. Und deswegen bin ich irgendwie so davon ausgegangen, weißt du, wie so beim 1. Mai, dass man immer so denkt, weil davor alle so hart eskalieren, ist am nächsten Tag frei. Aber das ist ja gar nicht so, sondern es ist ja eigentlich irgendein Feiertag heute, der auf irgendwas zurückgeht. I don't know what, Allerheiligen. Dass alle heilig sind und deswegen sind wir alle, haben wir alle frei.
Man gedenkt den Toten in irgendeiner Form.
Ist das nicht Totensonntag? Ich habe keine Ahnung. Ist das das Gleiche?
Weiß ich nicht.
Nee, ich weiß nicht. Es gibt doch einmal diesen Totensonntag, wo auch kein früher zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, man nicht Fußball spielen durfte, Plätze waren zu und so. Das ist so dieser, wo es so super, super streng, sage ich mal, noch irgendwie einigermaßen ist und wirklich alles irgendwie zu hatte, zumindest bis vor ein paar Jahren. Ich dachte mal, das wäre so der, wo man so den Toten gedenkt und so trauert, aber vielleicht ist es auch einfach die gleiche Funktion.
Ich guck gerade.
Ja.
Okay, also tatsächlich Allerheiligen ist die, also gedenkt man den Heiligen und am Tag darauf in der katholischen Kirche, also morgen, ja, gedenkt man nochmal den Toten auch nochmal.
Okay.
Warum auch, aber das ist nur ein katholisches Ding. Mhm. Man denkt dann an die ganzen armen Seelen, die im Fegefeuer sind. Hm. Also an 99% wahrscheinlich.
Der Tod. Die quasi die durch Halloween sich dahin gebracht haben. Durch ihre sündige Halloween-Leberei.
Zum Beispiel.
Ja. Okay, verstehe. Cool. Ja, auf jeden Fall ist heute irgendwie Feiertag. Und ich finde das immer witzig, wenn so mitten in der Woche so ein Feiertag ist, dann fühlt sich die Woche immer so entspannt an, finde ich. Weil man irgendwie dann ja doch irgendwie einen Tag hat, wo, wenn man das möchte, weniger irgendwie geht. Zum Beispiel konnte ich heute, habe den ganzen Tag jetzt hier Bio-Klausuren korrigiert, mhm, und es war halt voll entspannt, weil nichts kommt von außen, alle sind irgendwie verkatert, quasi gefühlt so zu Hause und schlafen, mhm, lang, und ich bin so, okay, ich kann wegschaffen, damit ich irgendwie nächste Woche mehr Zeit habe oder so. Das fühlt sich, finde ich, immer ganz gut an. Und dann jetzt weiß man, okay, morgen, also nur 3 Tage, mhm, Schule quasi, das fühlt sich dann irgendwie immer an wie Urlaub, ja, wenn man dann so 3 Tage in der Schule ist und ist irgendwie entspannt.
Voll geil. Ja. Was mich die ganze Frage ist, warum haben die Schulen das nicht synchronisiert miteinander? Also dieses, dass die eine Schule irgendwie frei hat und die andere.
Also, das war meine Wasserflasche. Also ich weiß, das haben wir ja schon ein paar Mal hier gesprochen, ist ja auf jeden Fall so, dass man hat irgendwie, ich will nichts Falsches sagen, 4 oder 5 bewegliche Ferientage, die man irgendwie so im Jahr frei verteilen kann. Das kann so, mhm, jede Schule, mhm, selbst. Da sagt man, dann hat man so Lehrerkonferenz oder ich glaube sogar eine Schulkonferenz muss das durch, wird abgestimmt, ja, wir haben uns dazu entschlossen, weiß ich nicht, da sind die Karneval irgendwie, da ist so ein Karnevalstag irgendwie dann frei oder irgendwelche Tage oder irgendwie der Tag vor Heiligabend im Zweifel, wenn das so blöd liegt. Und die kann man jedes Jahr neu verteilen sozusagen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, es gibt ja dann auch noch pädagogische Tage, also es gibt wirklich Ferientage, mhm, und pädagogische Tage, und so pädagogische Tage darfst du, glaube ich, als Schule einlegen, also es ist halt auch das, wo wir früher als Schüler frei hatten, aber alle Lehrer sind quasi in der Schule und arbeiten an Curricula oder Digitalisierung oder whatever. So, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Schule da sozusagen so ein fast unbegrenztes Kontingent hat, so nach dem Motto, nach Bedarf, so, mhm, wir müssen jetzt irgendwie das und das tun, deswegen erlauben wir uns als Schule einen pädagogischen Tag. Oder ob man sagt, es gibt 2 im Halbjahr, verteilt die, wie ihr wollt. Und das gestern bei der Gerti, bei der Gesamtschule, war quasi, wegen Gertrud Koch, ich musste irgendwelche Abkürzungen finden und ich finde es immer doof, immer Gesamtschule zu sagen, deswegen ist jetzt die Gerti. Und da war das quasi wie ein pädagogischer Tag, weil das war ein Schilftag, ein schulinterner Fortbildungstag. Bedeutet, es war quasi kein beweglicher Ferientag, der da lag, sondern wahrscheinlich das, was am HBG pädagogischer Tag heißt. Auf jeden Fall irgendwie Tag, wo Schülerinnen und Schüler frei haben, okay, und Lehrer in der Schule sind. Und ich weiß nicht, wie man die verteilen kann, aber irgendwie liegt dann da. Und ich glaube, die kann man halt schlecht synchronisieren, weil das halt so nach Bedarf irgendwie ist. Und auch das andere abzustimmen, dann sagen das eine, also du kennst ja mittlerweile Lehrerkollegien und du kennst ja Kollegien auch von dir, also dein Team und so. Das sind halt unterschiedliche Bedürfnisse. So bei uns im Kollegium zum Beispiel ist immer die Diskussion, soll Weiberfastnacht frei sein, also Donnerstag ist es, glaube ich, ne? Also wollen wir uns das am beweglichen Ferientag hinlegen oder nicht? Die eine Seite argumentiert, naja, in der Schule läuft sowieso nichts, die Schülerinnen und Schüler sind im Zweifel besoffen und ist total anstrengend und nervig und whatever. Deswegen wollen wir da frei machen, denn, weil lohnt sich eh nicht. Die andere Richtung, das wäre, würde auch eher ich mich ansiedeln, sagt halt, naja, das ist halt eh schon entspannter Schultag, im Zweifel. Irgendwie ist es ganz nett, mit der SV Karnevalsfeier ist irgendwie ganz cool. Es wäre Verschwendung, da einen beweglichen Ferientag hinzulegen, weil der Tag eh schon entspannt ist. So, ne? Und dann lass uns den lieber wohin legen, wo es nerviger ist. Aber so, und das sind dann zum Beispiel Diskussionen im Kollegium. Und wenn du das halt eh schon im eigenen Kollegium
führst, ist gar nicht möglich.
Genau, dann haben die anderen Kollegen ganz andere Bedürfnisse und ganz andere interne Feiern und whatever, wo sie das irgendwie hinlegen wollen. Deswegen wahrscheinlich nicht synchronisiert. Aber für Busse etc. wäre es wahrscheinlich 1000-mal einfacher.
Wenn man das auch diesen Neidfaktor zu vermeiden. Warum haben die frei, wir nicht?
Ja. Absolut. Aber ja, das, ich glaube, die Schulvergleiche, das merke ich ja immer mehr, ist einfach super, super schwer, weil dann könnten, also zum Beispiel, also nur um einen Aspekt rauszugreifen, sowas wie an der Getty gibt es zum Beispiel 10. Stunde. Also ne, die haben halt quasi manchmal Langtag und dann haben die einfach 8., 9., 10. durch, also auch ohne irgendwie eine Pause dazwischen und dann sind die halt bis 4:45 quasi in der Schule. Was für mich damals einfach der Hass gewesen wäre. Also wie nervig ich das gefunden hätte, so spät aus der Schule zu kommen. Und das Ist aber da manchmal so. Und deswegen kann man dann immer nur, wenn die sich vom HBG beschweren, sagen, ey Leute, wollt ihr auch 10 Stunden haben? So? Mhm. Also ich glaube, es gibt an jeder Schule irgendwie Vor- und Nachteile, die sich dann irgendwie ausgleichen, könnte man jetzt irgendwie ganz solidarisch sagen, aber die einfach wahrscheinlich auch kaum vergleichbar sind, weil es einfach dann irgendwie schwierig ist. Ja.
Okay. Ja, ja. Wie läuft's denn mit den Klausuren?
Eigentlich ganz gut. Also ist ja spannenderweise, das ist ja mein erster Bio-LK. Und wir können jetzt hier quasi in Tape 28 reinhören, wo ich quasi meine erste Pella-LK-Klausur jemals quasi korrigiert habe, gefühlt. Es ist immer so ein bisschen die eigene Unsicherheit, ob man alles richtig gemacht hat. Also nicht jetzt in der Klausur oder in der Korrektur, so, da bin ich mir relativ safe so in dem, wie ich das mache. Aber dass man so denkt, habe ich sie da nicht doch gut drauf vorbereitet? Hätten wir das noch mehr vertiefen müssen? Hätte man da noch mehr? So, das ist so ein bisschen da. Aber ich muss sagen, durch die eigene Erfahrung mittlerweile dann doch, ist das auch ein bisschen entspannter. Also ich weiß noch, das war im ersten Schuljahr ja völlige Katastrophe, dass man immer nur dachte, oh Gott, alles ist mein Fehler. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe die Erfahrung zu sagen, ich habe gesagt, lernt die Translation und könnt sie zeichnen. Und wenn dann 5 Leute keine Skizze von der Translation können, dann denke ich mir, ja gut, so, mehr kann ich nicht tun. So, also man kann dann ganz gut ausmachen, glaube ich, und differenzieren, was ist jetzt fehlende Vorbereitung kursseits oder halt Schülerinnen und Schülerseits so ungefähr.
Ja.
Deswegen ist der Selbsthass relativ gering.
Und der Fremdhass?
Auch relativ gering tatsächlich. Eigentlich auch relativ gering tatsächlich. Es ist halt eher so ein, bei mir ist es wirklich dann eher so Traurigkeit, dass ich mir so denke, ach Leute, ich würde dir doch da gerne jetzt viele Punkte vergeben, aber das kann ich nicht. Also es funktioniert einfach nicht, selbst wenn ich wollte so, ne? Und ich habe den jetzt als erste Klausur, das mache ich eigentlich immer, das kann man kritisieren, weiß ich nicht, ist glaube ich so ein bisschen meine Herangehensweise. Ich stelle immer in der Oberstufe Q1 und Q2 und eigentlich auch in der EF Klausuren, die Abitur angelehnt sind sozusagen. Also das heißt, der Aufgabenaufbau ist so, das heißt, die Materialauswahl und so, ne? Also es ist ungefähr so, wie es im Abi eben auch kommen kann. Natürlich vereinfacht, die müssen nicht eine Abiturklausur schreiben so, aber vom Aufbau. Und ich glaube, dass manche Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel hingehen und dann bei der ersten Klausur irgendwie ein bisschen weniger Material reinpacken oder eine Aufgabe weniger reinmachen und so weiter und so fort. Und ich will die aber relativ von Anfang an nicht irgendwie auf den falschen Fuß erwischen, auf den falschen Weg leiten, nach dem Motto, ich kann das ja alles voll gut und dann die nächste Klausur geht dann ins Gesicht, sondern ich versuche dann jetzt eher in der Bewertung das zu berücksichtigen. So nach dem Motto, dass man jetzt hingeht und sagt, ja, okay, hier merke ich, da ist der ganze Kurs noch ein bisschen unsicher. Gut, das wertest du einfach ein bisschen weniger bei der Gesamtpunktzahl und so weiter. Ja. Da versuche ich so eher zu steuern. Und dadurch ist es im Endeffekt eine okay ausgefallene Klausur bis jetzt. Also ich glaube, jetzt ist der Durchschnittsschnitt ist gerade zwischen 3 und 3 minus, was voll okay ist für eine Klausur irgendwie. Genau, also ja. Und manche haben total überrascht, das ist total schön. Also Leute, die im Unterricht nicht so viel machen, haben super Noten. Dafür haben andere, die nicht so viel, die super gut im Unterricht sind, eher mäßige Noten. Das wird die hart nerven. Aber es sind so die klassischen Fehler, wenn du dich an unseren Bio-LK damals erinnerst. Wir mussten auch am Anfang erstmal lernen, dass man vor allem viel hinschreiben muss, also dass man ausführlich sein muss. Im Sinne von, wenn da steht, stellen Sie Hypothesen auf, dann reicht es ja nicht zu schreiben, es könnte eine Mutation am Rezeptor sein. Punkt. So, wenn man weiß, das ist die gesamte Hypothese, dann lernt man halt mit der Zeit, nee. Du musst erklären, wo, warum könnte das sein und einfach so viel Einblick in den eigenen Kopf quasi geben. Ich weiß noch, das war damals im LK immer Thema, weil man immer sagen musste, ja, okay, man muss wirklich dem Lehrer quasi völligen Einblick in das eigene Gehirn geben, weil sonst kann man da irgendwie keine Punkte für geben. Und das müssen die einfach lernen, so. Aber das ist auch okay. Das ist sowas, was ich in der ersten Klausur eben erwarte und was auch vollkommen okay ist, wenn die das noch nicht so drauf haben. Ja, genau. Und deswegen ist es insgesamt voll okay. Ich bin halt, also ich denke mir halt immer, es ist so schade und so unnötig, aber wir haben da schon immer drüber gesprochen, man darf nicht vergessen, es ist nicht die einzige Klausur, etc. Es gibt 1000 Beweggründe, die da irgendwas dran machen können. Die Baustelle nebenan war laut, whatever. 1000 Faktoren, die irgendwie Erklärungen sein können. Hauptsache ist, wir ziehen die richtigen Lehren da draus und die nächste Klausur wird besser. Obwohl man ja auch sagen muss, ein Schnitt von 3 ist vollkommen fein. Also ist ja eine gute Klausur eigentlich dann im Zweifel. Ja. Genau, so, deswegen ist voll okay. Und ich merke, es ist so viel entspannter, Bio zu korrigieren als Pedda, weil die einfach nicht 27 Spalten schreiben, sondern so 5. Das macht schon was aus bei der Korrektur. Und es ist einfach so klarer. Ja. Weißt du, da steht, übersetzen sie die DNA in mRNA, so ein ist ein eindeutiges Ergebnis zu erwarten. Und im Pedder ist es ja dann so, ja, vielleicht ungefähr das, mal gucken, man weiß nicht, ob in diesem Satz irgendwas drinsteckt, vielleicht und so. Und das ist irgendwie ganz chillig. Das ist irgendwie ganz
gut. Okay. Also kommst du jetzt auch bis heute auch gut durchgekommen und das Wochenende ist gerettet in der Hinsicht.
Ja, also ich habe jetzt noch 2 Klausuren hier liegen. Morgen schreiben noch 2 nach. Ich habe denen gesagt, die kriegen nächste Woche Montag die Klausur, weil ich jetzt ja am Wochenende im Urlaub war. Deswegen habe ich eh keinen Stress und ist easy. Genau, ich hatte ja echt gedacht, ich schaffe die 2 Klausuren heute noch. Aber leider hat hier Kaiserlich die geile Eisdiele.
Oh, verdammt.
Die schließen heute quasi. Das ist der Winterschlussverkauf sozusagen. Das heißt, alles zum halben Preis. Und natürlich mussten wir dann eben noch mal kurz dahin gehen.
Na klar, ja, bei dem Wetter.
Leider. Ja. Ja. Bei dem Wetter, das ist echt krass.
Voll krass, oder?
Ja. Das ist so, ich habe die letzten 5 Tage mir kurze Hose getragen.
Ja, und ich habe mir eine Winterjacke gekauft, die ich seit Wochen nicht benutze. Für die ist voll wie.
Ja. Zum Glück hast du sie nicht gemietet.
Ja. Stimmt. Ja, aber Thema Wochenende und Wetter und Wellen, was geht? Ich habe nur bei Instagram irgendwann so im halben Auge gesehen, war nichts. Irgendwie Poseidon hat gesagt, nein, machen wir nicht.
Poseidon hat gesagt, nein. Nee, genau. Also es war ja, Kara hat mir zum Geburtstag geschenkt, dass wir nach Surfen gehen, weil wir es die letzten Jahre irgendwie nicht hingekriegt haben und dann nicht in Urlaub dafür draufgehen lassen wollten, so ungefähr, sondern dann ja irgendwie Schottland und Norwegen und so gemacht haben. Und wir jetzt so an so einem Punkt sind, Kara noch ein bisschen mehr als ich, aber wo, ja, also meine eigene Selbstüberschätzung sagt, ich kann das noch alles und das ist gar kein Problem. Aber Kara ist, sag ich mal, realistisch genug, um zu sagen, bevor man jetzt irgendwie in den Surfurlaub fährt, ohne irgendwie Surfschule oder sonst irgendwas, sollte man vielleicht noch mal üben, ob das alles so klappt. So. Das ist, glaube ich, eine gute Erklärung. Deswegen wäre es halt ganz cool, dass wir das diese Woche, haben wir geplant, das zu machen, Airbnb gebucht und haben wir schon am Samstag festgestellt, letzte Woche, dass die Vorhersage nicht so mega gut ist. Und dann war es so, ja gut, das Airbnb können wir jetzt nur für 50% quasi stornieren. Dann haben wir gesagt, ach komm, machen wir trotzdem, weil Den Haag ist da, wir waren in Den Haag, also ist genau da gewesen. Da waren wir noch nicht. Ich habe immer nur Gutes davon gehört. Und dann dachten wir, ja gut, im Zweifel gucken wir uns halt die Stadt an. So. Ehrlich gesagt dachte ich, egal wie scheiße die Wellen sind, es wird schon funktionieren, um mal ein bisschen ins Wasser zu gehen. Aber leider waren die Wellen wirklich so, also du musst dir vorstellen, das waren mal so in Angaben, also in Meterangaben. Ja, und es war angesagt von 0,0 bis 0,3 Metern. Das heißt, 30 Zentimeter hohe Wellen waren quasi angesagt. Und also das, da kannst du wirklich gar nichts machen. Also ich dachte, dass wir wenigstens so ein bisschen weiß, du bist ja mittlerweile Surf erfahren so.
Klar,
dass wir so ein bisschen Weißwellen reinrutschen mal machen können, um einfach mal wieder im Neo zu sein und ein bisschen auf dem Brett zu sein. Aber no. Also da war auch, außer irgendwie 5 Kinder mit so einer Surfschule, die so ein bisschen sich da rumschieben lassen haben, war da auch keiner im Wasser.
Okay.
Und deswegen war es dann ein bisschen ernüchternd. Und auch ein bisschen schade tatsächlich. Also ich war wirklich ein bisschen, das war wirklich ein bisschen doof. Ich habe mich echt darauf gefreut. Aber dadurch war es okay, dass wir zum Beispiel Freitag, ich glaube, unsere Hinfahrt waren 6 Stunden oder so, obwohl man eigentlich 3 braucht, weil es langes Wochenende Verkehr wahrscheinlich war oder so. Aber so war es halt egal. Dann waren wir halt super chillig, sind wir hingefahren. Und haben dann Samstag Den Haag angeguckt. Wunderschön. Ich finde, es hat so ein bisschen Straßburg-Vibes. Ah. Also irgendwie so eine moderne, schöne Stadt mit, ja, viel Kultur. So, ne, der internationale Gerichtshof, der dann da irgendwie ist und irgendwie so spannende Atmosphäre irgendwie ausstrahlt. Irgendwie, die haben schon dieses Coole, was man jetzt irgendwie häufiger in den Nachrichten gesehen hat. Müllsystem, dass du so Mülleimer hast, wo du da was reinschmeißt und dann geht das irgendwie so unterirdisch in so Rohre und das wird dann irgendwo hingebracht, so gefühlt. Super viele vegane Cafés und Restaurants, die wir abgeklappert haben. Ja, und einfach irgendwie eine gut durchdachte, coole Stadt mit wunderschöner Altbaustruktur, wo man immer wieder denkt, ah ja, stimmt, es gibt in Deutschland und vor allem hier in Köln und so, wurde ja alles zerbombt und hässlich aufgebaut. Das vergisst man immer, wenn man in solche schönen Städte irgendwie geht. Ja, deswegen war es voll fein. Und abends haben wir uns dann immer, wir haben es, also ich habe das dann zum Horror-Holland-Hostel-Wochenende quasi erklärt.
Habt ihr Hostel
ohne geschaut? Im Hostel zu sein. Aber nein, aber ich wollte 3 Haars drin haben. Genau, ich habe ja vorher so eine Liste gemacht, die habe ich dir auch geschickt und dann habe ich so ein bisschen geguckt. Und leider, ehrlich gesagt, waren die Filme, die wir zuerst ausgesucht haben, die wir jetzt da geschaut haben, waren richtig schlecht. Ja, also okay. Die waren echt nicht gut. Also wir haben The Ritual geguckt. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. War das der Film, von dem du mir erzählt hattest mal im Podcast?
Ich glaube nicht, weil ich weiß gar nicht mal, ob ich den gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall grottenschlecht, braucht man sich nicht angucken, super lame. Also guter Aufbau, so viele von so Horrorfilmen machen das ja oft gut.
Obwohl, war das der im Wald?
Ja.
Ja, dann habe ich den, doch, habe ich dir davon erzählt, diesem komischen Elchmonster, ne?
Ja.
Ja.
Ja, doch, den genau. Hab ich gesehen. Beim Gucken habe ich nämlich so gemerkt, ich habe das Gefühl, ich kenne den. War das der Film, von dem Willi im Podcast hatte? Ja, war ja. Ich fand den Aufbau cool, hat ja so ein bisschen irgendwie Blair Witch Project Vibes, so die erste Hälfte. Und dann wird es einfach nur Kacke. Dann denkt man am Ende doch mal, wenn die Menschen irgendwie kommen, dass man so denkt, oh, jetzt könnte es nochmal spannend werden, weil Menschen sind immer gruseliger als irgendwelche Monster. Nee. War dann irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Dann haben wir aber einen coolen Film geguckt. Hier, wie heißt es denn? Werewolf by Night, so ein Marvel-Film, quasi so ein Halloween-Feature-Special. Ist kein Horrorfilm, aber ist einfach ein cooler, kurzer Film gewesen. So 54 Minuten. Wenn man Disney Plus hat, kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Macht, also ist voll spaßig zu gucken, finde ich. So ein bisschen schwarz-weiß und so, ist irgendwie cool gemacht. Und wir haben die Netflix-Serie angefangen, hier Cabinet of Curiosities von Guillermo del Toro, von dem hier Pan's Labyrinth und so ist. Das ist so sehr folgenabhängig. Das ist so ein bisschen wie X-Faktor damals. Du hast einzelne Episoden und mal ist eine richtig cool und mal ist eine ein bisschen langweilig, aber auch okay. Also alle sind super produziert und irgendwie cool. Aber genau, dadurch, dass es immer eigene Regisseure sind und so, das ist ein bisschen wie hier Love, Death and Robots und so, ne? So einzelne Episoden von einzelnen Leuten. Genau. Und dann haben wir gestern Abend, aber an Halloween quasi, den besten Film geguckt, den wir bis jetzt so geschaut haben. Und das war Dingsy Bumsy, wie heißt der? Still, also nee, Still oder halt Hush auf Englisch. Der ist hier, das ist, also um kurz auszuholen, das ist, es gibt bei Netflix jetzt die Flana Wars Collection, weil irgendwie Mike Flanagan oder wie auch immer der Regisseur heißt oder Producer heißt, hat jetzt mehrere Filme da irgendwie auf Netflix so quasi, die ja alle drauf sind. So. Und da habe ich schon mal einen Podcast von erzählt, zum Beispiel von The Midnight Mass, Haunting of Hill House, also Spuk in Hill House und hier Haunting Bly Manor oder so, irgendwas mit Bly Manor. Also das sind so Serien auf Netflix, die richtig gut sind, so ein bisschen gruselig und halt irgendwie cool, immer mit den gleichen Schauspielern, man irgendwie so ein cooles kleines Ökosystem hat er sich gebaut. Und von dem war auch dieser Film und dadurch haben wir erst gecheckt, ach krass, der hat noch ganz viel mehr Filme, zum Beispiel sowas wie Dr. Sleep, der irgendwie 2019 rauskam und so, und die wollen wir jetzt alle nochmal gucken. Und eine neue Serie ist auf Netflix, irgendwie Midnight Club oder so heißt die. Und die scheint auch sehr gut zu sein. Und deswegen haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Futter für die nächsten Wochen und Monate quasi.
Warte, Hush war jetzt auch von dem? Oder Still?
Genau. Okay. Und das war ein guter Film, also ein richtig cooler Film. Also hat uns voll Bock gemacht. Genau, dann haben wir noch The Witch geguckt, irgendwie Sonntagabend, glaube ich, mit hier Anya Taylor-Joy, also hier die Schachspielerin. Weißt du, die aus
Gambit?
Queen's Gambit, genau. Und das war okay. Der Film war okay. Also ganz in Ordnung, kann man sich angucken. Aber dadurch kamen wir so aus dem Wochenende, waren so, ja, ich habe so viele Sachen rausgeguckt und die waren alle so okay. Deswegen war es irgendwie ganz gut, dann gestern Abend noch was Cooles zu gucken und das hat irgendwie dann Spaß gemacht. No. Genau. Und deswegen, genau, und Sonntag sind wir einfach dann relativ früh gefahren, also noch im Café da essen gewesen und sind dann irgendwie um eins gefahren und konnten dann da noch ein bisschen, konnte ich Unterricht planen für die Woche. Dadurch war mein Dienstag heute entspannter, ich konnte korrigieren und so weiter und so fort. Und deswegen war alles dann super entspannt und nett.
Ja, nice, nice. Also habt ihr das Beste draus gemacht.
Absolut.
Ja. Warte mal, ist Den Haag da, ist da am Strand auch so ein Pier zufällig? So ein Holzsteg quasi ins Meer rein?
Irgendwie habe ich jetzt nicht gesehen, aber es kann sein. Aber in Holland gibt es ja häufig so Holzstege.
Es gibt so einen, glaube ich, so einen berühmten Ort oder eher bekannteren Ort. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das ist, weil ich da schon so Bilder von gesehen habe.
Vielleicht, aber ich habe jetzt keinen Steg ins Meer
gesehen. So ein bisschen so wie in den USA da in dem einen, das eine Pier mit so Riesenrad und so kam, aber das nicht.
Möglich, aber wir waren halt auch immer nur gezielt an diesem einen Beach, wo quasi Surfen und so ist. Deswegen kann halt sein, dass das halt nicht da ist, wo Surfen und so ist, weil das irgendwie dann keinen Sinn macht. Deswegen kann ich sie nicht verneinen und nicht bejahen.
Also, ich dachte doch, ich hab irgendwas im Hinterkopf. Na, egal.
Crazy. Ja, aber ich glaube auf jeden Fall, wenn Wellen sind, kann man da echt, glaube ich, ganz cool surfen. Also
sah das so ein bisschen nach Surfer-Boot, also so Surfer-Hotspot aus? Oder weil du meinst, da waren auch so Surfschulen mit Kindern?
Ja, genau. Dass man merkt so, dass das so, dieser Standabschnitt zumindest irgendwie das Santa Cruz-California-Feeling so ein bisschen vermitteln möchte irgendwie. Das gelingt so mehr oder weniger, aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Also dafür, dass es halt irgendwie dann 2,5 Stunden oder so von hier, glaube ich, sind, wenn du gut durchkommst, oder sagen wir mal 3 oder so, kann man das auf jeden Fall mal machen. So. Und wenn das Blöde ist halt, die Wellen sind da nur im Herbst und Winter irgendwie gut.
Oh, okay.
Das heißt, es ist halt klar, du leistest dir dann da einen fetten Neo und so weiter und so fort, aber ist okay. So, also kann man auf jeden Fall mal machen und werden wir auf jeden Fall nochmal probieren, nochmal einen Anlauf wagen.
Okay. Habt ihr schon, aber jetzt in nächster Zeit direkt oder
irgendwann? Also, haben jetzt genug Urlaub gemacht irgendwie. Also, es hat sich jetzt schon, das hat sich jetzt am Wochenende schon so angefühlt, so, wir waren jetzt erst im Urlaub, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich will produktiv sein, lass mal nach Hause fahren, ich muss arbeiten und will korrigieren. So ungefähr, das war irgendwie so ganz komisch, weil ich so dachte, okay, wenn man den Zweck hat, da surfen zu gehen, ist das irgendwie cool. Aber für, wir haben jetzt irgendwie schöne Zeit zusammen und so, dann, das ist natürlich immer schön, schöne Zeit zusammen zu haben. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, ja, das hatten wir gerade, jetzt können wir arbeiten. So.
Klar.
Nein, aber es war trotzdem, das klingt irgendwie so komisch, aber es war trotzdem schön.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Irgendwann hat sich auch ein bisschen ausgeurlaubt. Vor allem, ihr wart ja vor einer Woche erst gefühlt oder vor 2.
Genau. Genau. Deswegen ist es irgendwie ganz cool. Ich freue mich auch einfach auf die Weihnachtsferien ohne irgendeinen Urlaub. einfach mal dann hier zu sein und ein bisschen zu entspannen.
Ja, glaube ich. Irgendwas geplant für die Zeit?
Nee, gar nichts. Zum Glück. Also, das ist auch echt mal ganz schön. Ich habe das Gefühl, gerade ist irgendwie so viel. Irgendwie, wir kamen aus diesen ganzen Hochzeitstagen raus, jetzt hat jeder Geburtstag und wird irgendwie alles gefeiert und ist irgendwie schön. Also natürlich ist das immer nett, aber es ist trotzdem so, ich liebe halt, wenn ich mindestens, also ich brauche eigentlich mindestens einen Tag am Wochenende, wo ich nichts habe. So. Mhm. Also Podcast geht noch voll, also wenn es jetzt Sonntag alles frei, außer abends Podcast, ist voll fein. Aber wenn ich irgendwie dann, sonntags treffe ich mich mit Leuten und Samstag ist der Geburtstag von Chiaras Freundin zum Beispiel jetzt am Wochenende, dann ist so, irgendwie, wo ist das entspannte Wochenende, wo man so ein bisschen auf die Woche klarkommen kann und so ein bisschen sich hinsetzen kann. Das fehlt dann immer so ein bisschen. Davon kommen jetzt in nächster Zeit relativ viele Wochenenden. Plus die Klausurkorrekturen kommen halt rein. Und das ist halt so mäßig cool. Aber das geht voll. Also es ist jetzt, also ich kann mich noch bei Fahren nicht beschweren. So.
Okay. Das heißt jetzt aber auch dann, vor Weihnachten wird alles korrigiert und dann hast du die Ferien aber dann.
Ja, das ist das Ziel. Ich kann es ja nicht so richtig einschätzen, weil es kommt jetzt halt noch eine Bio-LK-Klausur jetzt im November, Dezember, eine Peda-LK-Klausur, eine Peda-EF-Klausur, noch eine Peda-EF-Klausur. So, das sind halt irgendwie 60 bis 80 Klausuren oder so. Und je nachdem, wie blöd die vor den Ferien liegen, kann es halt sein, dass ich dann irgendwie ein paar Mini-Ferien nehme. Das stört mich auch nicht. Also ich kann gerne 1-2 Arbeitstage in den Ferien machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich mache es ja lieber, als wenn ich weiß, ich muss dann das irgendwie während der Schulzeit machen.
Ja, klar.
Genau, nice. So sieht's aus. Ansonsten ist jetzt gerade die Quartalsnotenwoche so ein bisschen in der Schule. Das ist immer die, dass man den, also ich halte da immer meinen 10-minütigen Vortrag mit, ich bewerte nicht euch als Person, sondern ich bewerte eure Leistung und ich bin auch nur eine Person und bla bla bla. Und trotzdem weinen sie immer alle. Nein, Quatsch. Aber es ist halt echt, man merkt, das ist echt krass. Also ich kann es nur immer wieder betonen, auch hier im Podcast, dass ich das Gefühl habe, von Jahr zu Jahr oder wenn nicht sogar vom halben Jahr, wird es immer schlimmer. Also dieser Notendruck, dieses wie viel Druck die sich selber machen und wie die auch in der EF auf die Noten geiern, wo man so denen echt mal sagt, ey Leute, gerade die gut sind, so, was macht ihr hier? Ihr seid super gut, ihr kommt eh durch, scheißt auf diese EF-Note. Ja, ja. Also ob das jetzt eine 2 plus, eine 2 minus, eine 2, eine 1 minus, eine 1, ist halt völlig egal. Guckt lieber, dass ihr jetzt eine gute Zeit habt, entspannt euch, damit ihr nochmal für die Q1 und Q2 Kräfte sammeln könnt und nicht mit dieser krassen Anspannung in die Q1 und Q2 geht, weil wir sehen, was passiert, wenn ihr das nicht tut. Ja, das ist nicht geil. So. Aber das kann man natürlich 100-mal sagen. Das ist natürlich viel einfacher gesagt als getan. Und wir sind ja in diesem Schulsystem, das genau diesen Druck und diese Leistungsbewertung in der Form irgendwie halt einbringt. Ne? Und das kann man dann nicht mit einer Stunde irgendwie rausnehmen. Und das irgendwie nervt mich hart.
Ist es denn schlimmer geworden als im Vergleich vor ein paar Jahren? Oder merkst du, also, wenn du das
lange so. Ja.
Ja, okay. Weißt du, wo es herkommt? Also weiß man, wo es herkommt? Also gibt es da irgendwie
Theorien? Es gibt spannende Studien dazu. Nee, es gibt nur die Studien, die halt zeigen, dass es super viele Leute gibt, die aus dem Unterricht quasi, also die jetzt quasi dann in Kliniken gehen, in Beratung sind, die halt schon irgendwie in der 5. Klasse mit Schulangst und Depressionen sind und so weiter und so fort. Das steigt, das merkt man. Natürlich ist das total multifaktoriell, ne? Wir haben irgendwie Corona hinter uns und man weiß nicht, worauf es genau zurückzuführen ist. Aber meine These, also einen, glaube ich, großer Punkt davon ist so ein bisschen, ich habe jetzt auch mit einer Schülerin drüber gesprochen, auf der einen Seite Instagram so ein bisschen weiterhin, ne, so dieses, das wird dir halt vorgelebt, die Leute sagen, hey, geil, ich habe wieder, also gerade auf dieser Schülerebene, ich habe wieder eine Eins geschrieben, voll cool, whatever, ich habe die und die Pläne, Reisen und ich will das alles erreichen. Und wenn du selber merkst, du bist vielleicht nicht so oder willst gern so sein, ne, machst du dir halt mehr Druck, was erstmal noch okay ist. Ich glaube, es ist nur omnipräsenter als früher. Wir kannten halt so ein bisschen die Noten von unserem Freundeskreis und man hat nicht in dem Internet, wo wir waren, irgendwie über Schule gesprochen, sondern und so, ne? Und jetzt gibt's ja so ganze Communities, die dann irgendwie bei No Unity und diesen ganzen Seiten, wo quasi Schülerinnen und Schüler für andere Schülerinnen und Schüler so Lernzettel und solche Sachen bereitstellen können. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht No Unity, ist, glaube ich, auch so eine Zusammenfassungsseite oder so, die halt irgendwie so für Schülerinnen und Schüler Informationen aufbereitet. Aber so wie Simple Club und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass alle Informationen sozusagen irgendwie im Internet zu finden sind, weil irgendwie alle Klausurthemen sind mal geschrieben worden. Das heißt, du kannst im Prinzip alles eingeben und du findest 1000 Seiten, die dir halt erklären, wie du dich am besten auf diese Klausur vorbereitest. Das stresst halt hart. Also das ist auf der einen Seite, wenn man es jetzt ganz nüchtern sieht, halt voll chillig, weil du kannst dir halt hinsetzen und guckst dir das an und bist relativ gut vorbereitet im besten Fall. Aber auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich dieses Gefühl, was ich im Ref hatte, dass du immer mehr machen kannst. Dass du dir, du kannst ja nochmal die Seite checken und hier ist nochmal ein Lernzettel von dem und nochmal das. Und wir hatten damals nicht mal Lernzettel. ungefähr, ne? Sondern war so, ja, natürlich haben wir das gemacht, das gucke ich mir an und dann wird das bestimmt irgendwie laufen vielleicht. Ja, und ich glaube, diese Omnipräsenz an Inhalten, sage ich mal, plus das mehr Vergleichen und mehr Kommunikation einfach. Ich glaube auch, dass wir damals weniger kommuniziert haben über Schule, so. Ich überlege, ne? Wir haben den ganzen Tag Dota gespielt und haben gequatscht und das war's. Aber es war nicht so dieses, ich bin in drei WhatsApp-Klassengruppen, die wieder nervös reinschreiben. Hier, habt ihr schon das gelernt? Oh, kommt das in der Klausur dran? Und ich glaube, dass das alles so omnipräsenter irgendwie ist und dadurch mehr und es einfach schwerer ist, abzuschalten. Weil dann das Handy wegzulegen, ist noch mal schwerer, weil du noch mehr das Gefühl hast, du verpasst was und so. Ja, das ist so eine kleine Theorie, die ich dazu habe.
Ja, aber klingt total plausibel. Ich habe mir gerade No Unity mal angeguckt. Ist eigentlich ganz smart. Ja. Also sieht ganz cool aus, so von der. Aber ich, klar, wenn man, wenn man damit auch nicht nur den Vorteil hat, dass man Sachen zusammengefasst bekommt, aber gleichzeitig auch den Stress permanent hat, weil man eben alles auf Knopfdruck irgendwie nochmal sehen kann, nochmal zusammengefasst bekommt und so, ja, das ergibt total viel Sinn, ja.
Weißt du, es gibt halt 5 TikTok-Channels wahrscheinlich. Also, ne, es gibt Schülerinnen, die sagen mir, hey, ich habe diesen Lernzettel von TikTok, taugt der was? Und man denkt so, ja, okay. Und wenn du halt irgendwie dann 8 verschiedene Quellen hast, aus denen du dann Informationen ziehst, und das weiß jeder, jeder macht einen anders irgendwie Lernzettel und vor allem jeder Lehrer priorisiert auch anders. Also, ich merke das ja immer, wenn die in den Klausuren auf einmal Sachen schreiben, die im Zweifel nicht verkehrt sind, aber so nicht so passen, wo ich so denke, das haben wir nicht gemacht oder irgendwie passt doch nicht so auf die Frage, aber auf irgendeinem Lernzettel schon wahrscheinlich drauf und deswegen hat man das Gefühl, man muss es jetzt da reinbringen. Und das heißt, du lernst im Zweifel, also man könnte ja sagen, das ist ja gut, weil man lernt ja dann so mehr Sachen und dann hat man mehr Wissen, aber wir wissen alle, dass das für Klausurenlernen nichts mit allgemeiner Bildung und das bleibt lange hängen irgendwie zu tun hat. Deswegen ist es eigentlich eher ein noch mehr reinkippen und noch mehr vergessen danach. Und das ist, ja, weiß nicht, ob das so super sinnvoll irgendwie ist. Obwohl natürlich diese Seiten an sich erstmal voll cool sind, dass es das überhaupt gibt und dass es irgendwie in YouTube Leute gibt, die einem irgendwie Mathe vor allem erklären, also so vor allem Dinge erklären, die man im Zweifel auch nicht sofort versteht und so. Das ist total cool eigentlich. Das muss man jetzt, wahrscheinlich ist es so eine Übergangsphase, wo man jetzt noch irgendwie hinkriegen muss, dass irgendwie, ja, ich weiß nicht so genau, wie man da so eine Stressresistenz irgendwie denen noch mehr einprügeln kann, ohne zu prügeln.
Ja, ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn du, vor allem wenn du diesen, wie soll ich sagen, irgendwo kommt ja auch der Anspruch her, dann auch gute Noten zu haben. Ne? Und ich glaube, wenn man das, da könnte man vielleicht ansetzen und sagen, warte mal, warum ist das überhaupt wichtig? Aber erklär mal irgendwem, dass es gar nicht so wichtig ist. Ne? Gerade so in dieser Zeit, wenn du gar nicht einschätzen kannst, so, okay, was hat das für einen Effekt auf mich, wenn ich schlechter bin als, machen vielleicht Eltern Druck, ist es der Druck der Gruppe, mache ich mir selber vielleicht nur Druck? Also selbst da, ne, weiß ja nicht immer, wo es herkommt und wie du das vielleicht irgendwie mildern kannst, dass man sich selbst gar nicht so viel Druck machte im ersten Schritt.
Ja, und was loben wir, ne? Was lobt Familie und so, ne? Das ist natürlich, hey, voll gut mitgemacht heute, hey, voll die gute Klausur geschrieben, voll cool. Also was ja, also weil natürlich, das bringt den Unterricht weiter und das ist natürlich toll, mit Leuten zu interagieren, Aber jemand, der jetzt, sag ich mal, nicht so viel sagt und nicht so viel dazu beiträgt, dem ist es auch schwer zu sagen, hey, cool, dass du da warst. Also das ist natürlich auch nett, so, ne? Aber ich glaube, dass dieses Lob auch in irgendeiner Form so ein bisschen abhängig macht dann, ne? Das ist ja klassisches Konditionieren, so nach dem Motto, wenn ich die ganze Zeit gelobt werde und immer höre, wie toll ich bin, und dann komme ich auf einmal in die Oberstufe und dann merke ich, oh, hier sind mehr Leute, die irgendwie ganz gut sind. Ich bin nicht mehr einfach Klassenbester und Klassenbeste und kann so mich zurücklehnen und es wird eh alles chillig, sondern neue Lehrer, ich muss mich neu beweisen und noch mehr Vergleichspunkte und so. Und ja, und wenn du dann merkst, hey, oh, warum hat die Person denn zu dem jetzt gesagt, hey, das ist aber voll der gute Kommentar, und zum anderen aber nichts gesagt. Und ich glaube, dass da ganz viele Mechanismen im Kopf laufen, weil die Leute auch einfach reflektierter werden. Also meine Wahrnehmung ist auch, dass, zumindest für Pedder kann ich das jetzt sprechen, dass da viele Menschen sitzen, die sich super viel mit sich selbst auch beschäftigen, wo ich persönlich wieder den Eindruck habe, dass das früher bei uns weniger der Fall war, weil man einfach weniger Zeit damit verschwendet hat, irgendwie das, ja, also irgendwie darüber nachzudenken, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir hatten einfach mehr Freizeitaktivitäten, weil wenn man mit denen spricht, dann ist auch ganz häufig, naja, Schule ist halt super der große Bestandteil, so, und weniger Hobbys und so, und mehr, also jetzt so im Schnitt, ne, natürlich ist das jetzt nur, also ein Pauschalblick da irgendwie drauf, aber ich habe schon das Gefühl, dass Schule gerade präsenter ist als bei uns damals, ob es jetzt wieder an G8 lag und ob es bei G9 sich ändern wird. Ich bezweifle es, also, aber, ja. Ist auch immer schwierig, weil wir ja auch so ein bisschen zwei Sonderfälle waren, die halt natürlich auch echt sich super wenig also nach Schule mit Schule beschäftigt haben, weil wir uns das zum Glück irgendwie leisten konnten, weil es irgendwie in der Schule ganz gut lief, so. Deswegen weiß ich auch immer nicht, wie sehr mein Blick auf unsere Zeit damals eben verzerrt ist. Und wenn wir jetzt in einen anderen Freundeskreis reingucken würden und wir dann gemerkt hätten, okay, weil ich weiß auch noch, es gab damals bei uns Leute, die haben in den Herbstferien angefangen, ihre Abiturzettel fürs Abitur im nächsten halben Jahr zu schreiben. Ich habe das Gefühl, dass das weniger waren als heutzutage. Aber das ist, wie gesagt, auch einfach ein anderer Blick jetzt aus einer anderen Perspektive.
Ja gut, dennoch irgendwie spannend, ohne jetzt die ultimative Erklärung für zu haben oder eine Lösung zu haben, ist trotzdem spannend, einfach mitzubekommen, dass da eben der Druck irgendwie gefühlt gestiegen ist und dass da eben, ja, also ist nicht schön, aber trotzdem gut zu wissen.
Ja, und schade ist, dass es nicht zwingend sich auch immer in Leistung, in Anführungszeichen, also in guten Ergebnissen widerspiegelt. Also man könnte ja auch sagen, ey geil, alle sind super fleißig geworden, alle sind so voll fokussiert auf Schule und so weiter und sammeln ihre Lorbeeren ein, sondern es ist ja dann oft genug so, dass die Leute entweder umkippen und merken, ich habe mich übernommen, oder dass sie so sehr sich in falsche Quellen und, was ich nicht sag mal, in unnötige Informationen reingraben, einfach des Reingrabens willen, Hauptsache ich mache was für Schule so ungefähr, dass sie dann nicht mal dafür quasi belohnt werden. Das ist ja nochmal beschissener, wenn du dann denkst, ich mache jetzt schon wie Sau und dann bin ich auch noch nicht so, wie ich das eigentlich mir verdient hätte, sozusagen. Das war ja unser, wie soll ich sagen, Schutzmechanismus immer. Wir konnten immer sagen, ja, ich habe ja auch nicht gelernt. Also ist doch okay, dass nur mal eine 4 geworden ist. So, aber wenn jemand hingeht und sagt, aber ich habe doch zwei Wochen durchgelernt und es ist trotzdem eine 2 minus, dann, und du einen anderen Anspruch hast, ne, dann ist natürlich Krise im Kopf manchmal.
Ja, das ist tatsächlich eine harte Lektion im Leben, zu lernen, dass eben nur weil man fleißig war und nur weil man viel Arbeit in irgendwas reingesteckt hat, dass es nicht nicht zwangsläufig irgendwie Garant für Erfolg in irgendeiner Form ist. Und erklär das mal jemandem, der sagt, ich habe 3-mal so lange gelernt, warum habe ich nicht eine bessere Note,
Die ist toll, gleichzeitig sagst du dem anderen, mach mal mehr. So, weißt du, der halt nichts macht und dann sagt, ich würde gern besser werden, dem sagst du, ja, du musst dich auch mehr hinsetzen und mehr lernen. Und dem anderen sagst du, naja, aber es bringt eigentlich nicht, sich so viel hinzusetzen. Du musst eigentlich nur anders denken und das anders machen. Das ist halt einfach, es ist einfach schwierig in Schule, so, das ist einfach blöd, weil super viele Individuen und eigentlich bräuchte jeder eine andere Ansprache und jeder einen anderen Ansatz und aber noch letzter Punkt zur Schule, dann können wir das Thema auch abhaken. Wir hatten gestern, erinnerst du dich noch, ich weiß gar nicht, ob es das damals bei uns gab, es könnte aber sein, Crashkurs NRW heißt das, da kommt in die Schule so ein Polizist und macht aber nicht die Drogenaufklärung, wie das hatten wir auf jeden Fall damals, sondern der lädt, oder dann kommen dann so Unfallopfer von Autounfällen quasi und so in die Schule und berichten von ihren schlimmen Unfällen und es ist so eine super, wie nennt sich das, Schocktherapie sozusagen, also du wie Spinnenphobie und ich zeig dir die ganze Zeit eine Spinne so. Das ist so, die wollen halt durch Abschreckung dafür sorgen, dass Leute halt rücksichtsvoller im Straßenverkehr quasi sind. Und also ich möchte dir mal gerade eine Nachricht, die ich gestern danach bekommen habe, mal kurz so ein bisschen anonymisiert vorlesen, weil ich war so sauer auf alles in Schule. pass auf. Ich hab's sofort. Die Nachricht war, hallo, heute war ja die Crashkurs-Veranstaltung in der Aula. Das ging nicht nur, aus meiner Sicht mal gar nicht, alleine vom Menschenverstand her. So viele Leute sind heulen aus der Aula gegangen. Ich verstehe den Grundgedanken, wer nicht. Abschreckung, also sogar ein Semikolon, Respekt. Abschreckung durch schlimme Dinge. Aber hey, die haben uns mental zerfetzt. Bla bla bla, vor mir hat Rotzen Wasser geheult. Wir sind beide nicht zart beseitigt, aber das war wirklich schlimm. Einer aus der Q1 ist nach draußen gegangen und sie ist wirklich zusammengebrochen. Da habe ich mich dazugesetzt. Die Veranstalter besitzen dann noch die Dreistigkeit, sich dazuzusetzen und zu erklären, dass das ja ständig passiert. Ich sehe da wirklich nicht wirklich, ich sehe da wirklich, wirklich keinen Wert drin. Das hat uns alleine alle einfach nur zerfressen. Ich fand es schrecklich. Dann irgendwie 5, 6 Namen, alle haben geweint. Wie soll das denn in irgendeiner Weise hilfreich nennen? Ich bin wirklich ratlos. So. Und das war so eine von drei Nachrichten, die ich quasi bekommen habe, wo ich mir so dachte, oh Mann, ey, weißt du, also wir sind im Jahr, also das ist nur meine persönliche Meinung, so, ne, wir sind im Jahr 2022, haben wir nicht, also wissen wir nicht pädagogisch und psychologisch mittlerweile, dass es nicht pauschal, dass du nicht pauschal für 200 Leute in der Aula eine Methode der whatever, der des Belehrens irgendwie wählst und du weißt, wenn du so einen radikalen Ansatz wählst, dass du quasi vielleicht 3, 4 Leute erreichst, die halt wirklich irgendwelche Assi-Raudis sind und dann wirklich drüber nachdenken. Aber ich bin mir sicher, die anderen 20 Assi-Raudis interessieren sich dafür nicht. Und du hast 160 Leute, die dann da sitzen und halt mit so einem Gefühl da rausgehen. Und das, also, da ist, also, da ich das, ich war gestern irgendwie sprachlos und dachte mir, da müssen wir doch irgendwie die Beratungslehrer, da muss doch irgendwie Schule. Muss da doch irgendwie cleverer sein. Wir können nicht auf der einen Seite immer sagen, oh, wir merken, die ganzen armen Schülerinnen und Schüler, die gehen irgendwie in Kliniken und kommen nicht mehr klar und so. Und dann, hier, kommt zu der Veranstaltung, damit ihr ordentlich Auto fahrt. Weil das ist unser größtes Problem gerade in Gesellschaft, dass die Jugendlichen nicht so gut Auto fahren. Und deswegen schrecken wir euch jetzt irgendwie alle hart ab und sorgen dafür, dass ihr euch so fühlt wie danach. Das braucht ihr jetzt vom Abi. Well played. Also, oh, ja, mich hat's hart abgefuckt.
Aber nur mal zum Verständnis, da waren Unfallopfer und die haben dann einfach erzählt, was passiert ist und Schilder gezeigt.
Ich war letztes Mal vor 3 Jahren da. Da war es so, ich weiß nicht, wie das dieses Jahr jetzt war, ich habe jetzt keinen genauen Bericht, aber vor 3 Jahren oder 4 Jahren, also vor Corona, war es so, genau, dann kommt er im Rollstuhl rein und berichtet halt sehr ausführlich darüber, was ihm passiert ist, wie es ihm geht und so. Und dann werden da quasi noch andere Beispiele, wo Personen dann nicht überlebt haben, zum Beispiel, erzählt und dann halt auch sehr schockierend mit Videos und mit Bildern quasi sehr deutlich gemacht, was passieren kann. Also so ein bisschen das, was man an Autobahnen quasi immer rechts sieht, das passiert, wenn du am Handy am Steuer quasi hast, in ausführlich, also quasi lebendige Zigarettenbilder sozusagen. Halt für die Zielgruppe 16 bis 18 so ungefähr. Und bewusst natürlich dann eben nicht altersangepasst oder angemessen für die Situation, sondern halt so gewählt, dass es halt krass schockieren soll. Ja, und irgendwie, das fühlt sich für mich einfach super komisch an, dass man sagt, ich gehe in Schule und mein Ziel ist jetzt hier zu schockieren. Ja, so, also ich finde, da müssen wir pädagogisch einen anderen Ansatz wählen. Also es geht einfach nicht in meinen Kopf. So wenn jemand da Bock, also so nach dem Motto, wenn du sagst, okay, in so einem, weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, du bildest einen Kurs an für Raser, wenn du die erwischst mit 180 auf der Autobahn, blitzt die, dann werden die verdonnert zu so einem Kurs, wo dann diese 10 Raser-Asis, sag ich mal, drin sind und denen dann mal solche Bilder zu zeigen, okay, so will ich mich gar nicht einmischen, vielleicht ist das dann der Weg. Selbst da glaube ich, weiß ich nicht so richtig, aber dass man halt in Schule geht, wo Leute gerade den Führerschein machen und mir jetzt irgendwie 5, 6 Leute dann auch sagen, ja, ich habe eh schon Schiss vom Autofahren und irgendwie fühle ich mich so unsicher mit meinem Führerschein, das wird dadurch jetzt nicht besser. So, ich glaube, du erwischst einfach die Falschen. Ich glaube, die darüber nachdenken, das reflektieren und so, sind halt dann die braven Jungs und Mädels, die dann irgendwie dann nachher alles hinterfragen, was sie tun. Und du erwischst halt nicht die, wie soll ich sagen, die eh rücksichtslosen Raudis so. Vielleicht erwischst du ein paar, das ist ja cool, wenn, also, ne? Aber ich glaube, die könntest du eben auch anders erreichen im Zweifel. Ah. Ja, da war ich echt sauer gestern.
Ja, es ist auch so, wenn man sich überlegt, was soll denn damit erreicht werden? Gut, die Unfallquote soll gesenkt werden, damit Leute werden aufmerksamer und so weiter und sollen eben sensibilisiert werden, bla bla bla.
Ja.
Da denke ich mir halt, wenn man wirklich daran gelegen ist, Unfälle zu vermeiden, dann kannst, ja, also ich finde, das siehst du ja in vielerlei Hinsicht. Also in Deutschland wird das ja häufig gemacht, dass man so deutschlandweite Probleme nimmt und dann versucht, mit Aufklärung und so weiter als Maßnahme gegenzuwirken. Das hast du gibt ja riesen so Kampagnen gegen Rauchen zum Beispiel. Es gibt
Für Impfen,
genau. Es gibt Kampagnen gegen Geschlechtskrankheiten oder halt für Verhütung und benutzen Kondom, bla bla. Also das hat man ja.
Gibt Drogen keine Chance und so.
Genau, da werden ja immer riesen Kampagnen gefahren. Ich weiß nicht, in der Uni hatten wir damals einen Professor, der quasi diese Kampagnen mitdesignt hat und da irgendwie. Ja, cool. Und er hat auch so erzählt, das ist so, die kriegen dann halt so ein Budget und sagen, ja hier, so viel Millionen im Jahr, bitte sorgt dafür, dass eben für bestimmte Themen sensibilisiert wird. Und da denke ich mir jetzt so, das ist auf der einen Seite ein cooler Ansatz, man versucht irgendwie Leute aufzuklären und denen Informationen zu geben, damit sie eben bewusst irgendwie handeln. Aber jetzt speziell beim Autofahren denke ich mir halt, das ist ein rein technisches Thema. So. Also wenn du verhindern möchtest, dass Menschen im Verkehr umkommen, dann musst du technische Lösungen finden. Du musst es quasi idiotensicher machen, weil ein Mensch kann ja aus diversen Gründen einen Unfall bauen. Trunkenheit am Steuer, Kurzschlafphasen, Unachtsamkeit, am Handy getippt, emotional, Augen sind nicht gut, sieht irgendwas nicht. Also es gibt ja tausend Gründe. Ne?
Whatever.
Ne? Und jetzt machst du so eine Kampagne und sagst, okay Leute, guck mal, ein Unfall kann total schlimm sein. Das ist das Resultat. Schock. Und man sagt, ja, ihr könnt was dagegen tun, indem ihr nicht so rast und so weiter.
Kein Alkohol trinkt.
So, whatever. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, das ist halt, A, kannst du halt vieles beeinflussen, aber vieles kannst du auch nicht beeinflussen. Nur weil du gut fährst, heißt nicht, dass dein Gegenüber dir nicht da reinfährt und so weiter. Und dann denke ich mir halt so, gut, wenn man das Problem wirklich lösen will, muss man halt technisch rangehen. Das ist die Frage stellen, wie kann man halt Autos bauen, die halt eben nicht kaputt gehen oder halt eben nicht zu Unfällen, also kann man Unfälle vermeiden, indem man die Autos besser macht. So. Und das heißt, ich würde eher in die Schiene gehen und versuchen, dort irgendwie anzusetzen und sagen, was kann man halt tun, um Autos so zu entwickeln, dass es eben keine Verkehrsunfälle und Verkehrstote mehr gibt. Unfälle vielleicht schon noch, aber keine Tote mehr. Und ja, da würde ich eher den Weg gehen und das Geld eben da reinstecken. Das finde ich irgendwie so, glaube ich, wäre das smartere Weg.
Verstehe ich. Also, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie so Facebook-Ads oder so, ne? Du gibst halt dann irgendwie Geld aus und wirfst auf ganz viele Menschen irgendwas und du erreichst vielleicht 2%. Das ist immer noch, kann man sagen, okay, du erreichst immerhin 2%, ja, so, ne? Ja. 2% gehen vielleicht aus einer Veranstaltung raus und überdenken wirklich ihr Leben. Aber die anderen denken sich so, nervige Werbung oder, oh Gott, warum fuckt mich das quasi so ab? Und ich glaube, du könntest wahrscheinlich das Geld sinnvoller investieren, um diese Prozentzahl, die du dann ja quasi eigentlich einfach verändern willst, um die irgendwie anzupassen, glaube ich auch, ja.
Ja, oder halt, ne, gerade in Deutschland könnte man halt sagen, wie können wir jetzt, nochmal um auf den anderen Punkt zurückzukommen, wie können wir autonomes Fahren irgendwie schneller an den Markt reinbringen. Also wie können wir quasi dafür sorgen, dass Menschen gar nicht mehr selber fahren müssen, was viel zu gefährlich ist, sondern lassen wir das Auto selber fahren und senken damit irgendwie halt eben die Unfallquote oder auch die Sterblichkeitsquote bei Autounfällen. Aber auch da wird eher, also es wird irgendwie das Gegenteil gemacht, man blockiert die eigentliche Lösung, während man die auf der anderen Seite Geld reinsteckt in Kampagnen, die vielleicht, wie du sagst, irgendwie 2% treffen, wo es irgendwie passt und der Rest ist halt so ins Leere geschossen. Nämlich eher so an Fernsehwerbung, wo man einfach sagt, okay, alle, die jetzt davor sitzen, wir wissen nicht, wer davor sitzt, aber wir sagen es mal allen, statt eben zu sagen, wir targeten wirklich nur mal die Leute, wo es wirklich relevant ist, also die mal vielleicht auch irgendwie betrunken gefahren sind oder gerast sind oder was auch immer oder mit dem Handy erwischt wurden und machen für die halt eben diese Kampagne, whatever.
Und mir fehlen wirklich die Datenpunkte jetzt so, also ich würde es aber einfach gerne mal wissen, irgendwie, wenn ich mehr nicht darüber nachdenke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jugendlichen das riesengroße Problem sind. Ich glaube, wenn man das mal sich anguckt, dann werden Rentner auch eine super hohe Unfallquote haben, irgendwie Männer ab 40. Also ich habe das Gefühl, irgendwie hast du in jedem Alter so eine Risikogruppe, es wahrscheinlich dann irgendwie alle gleich betrifft, so gefühlt. Und eigentlich müsstest du quasi alle schulen, aber du kannst halt nur die Schülerinnen und Schüler erreichen. Deswegen gehst du halt in Schulen und machst das da so provisorisch und prophylaktisch. Und die meisten denken sich so, Natürlich will ich niemals Alkohol und Autofahren kombinieren, weil ich habe gerade meinen Führerschein gemacht, das Wichtigste in meinem Leben. Und so ein 35-jähriger Junggesellenverein-Typi, der dann vielleicht auf dem Dorf sagt, oh ja, klar, fahre ich nochmal nach Hause. Den erwischst du ja überhaupt nicht. Und ja, vielleicht ist da auch mein Bild von der Jugend falsch, aber ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass du die jetzt so hart irgendwie denen erzählen musst, wie wichtig Autofahren ist.
Es ist auch so geil, guck mal, also jetzt, gut, Statista, 2010 bis 2021, die Gründe oder die Ursachen für, also warum ist es zum Unfall gekommen? Jetzt nicht mit Todesfolge, aber einfach nur, warum ist es zum Unfall gekommen? Hauptgrund ist Abbiegen. Also Leute biegen ab und machen dadurch einen Unfall, fahren Leute
und sehen den Fahrradfahrer nicht oder
whatever. Sowas, ne? Vorfahrt und Vorrang missachtet. Hauptgrund Nummer zwei. Auf drei kommt Abstand nicht eingehalten. Dann kommt erst Geschwindigkeit, dann falsche Straßennutzung, dann minimaler mit am wenigsten Einfluss ist tatsächlich Alkoholeinfluss. Falsches Verhalten von Fußgängern noch weniger und überholen. Das heißt, Alkohol ist, ja gut, jetzt steht ja nichts zu Handys, das weiß ich jetzt nicht, es kann halt irgendwie überall drin stecken. Die Leute sind einfach, die missachten einfach anscheinend Regeln, Abbiegeregeln, Vorfahrtsregeln und Abstandsregeln.
Eigentlich müsstest du eher Regelschulungen machen dann.
Ja,
eigentlich müsstest du hingehen und sagen, so, hey Leute, übrigens, wir testen mehr rechts vor links und solche Sachen.
Ja gut, man muss auch dazu sagen, die Sterblichkeit ist auch massiv zurückgegangen. Also es ist halt auch interessant zu sehen, du hattest hier eine Statistik von 1950 bis 21. In den 60ern, Ende 60ern, 70ern, Anfang 70ern ist es gepiekt. Da hattest du knapp irgendwie 19.000, fast 20.000 Tote in dem Jahr. Und seitdem ist es aber runtergegangen. Und mittlerweile sind wir bei nur noch 2.500. Also es ist von 20 auf 2.500 runter.
Vielleicht wegen dieser Crashkurs-NRW-Schulung.
Vielleicht auch, weil Autos jetzt Airbags haben und wirklich? Also, ja.
Und, ja, klar.
Ich glaube, das ist der größere Einflussfaktor tatsächlich. Und I don't know.
Ja, und also um das nur abzuschließen, für mich mal zu beurteilen, ich finde, sobald aus einer Veranstaltung irgendwie gefühlt 5% rausgehen mit so einem Gefühl, was ich gerade kurz vorgelesen habe, dann ist das nicht tragbar. So, da musst du dir überlegen, ob du nicht einen anderen Weg wählst. Also du kannst ja auch nicht im Pedda-Unterricht jetzt sagen, keine Ahnung, mir ist egal, ob 5 Leute jetzt hier eine scheiß Erziehung hatten und wir reden die ganze Zeit über autoritäre Erziehung mit Gewalt. Ja. Ist mir ja egal, weil die anderen 25%, die 25 Leute, die lernen es dann und die sind glücklich und das ist witzig und wir lachen mal darüber und die anderen 5 sitzen da und denken sich so, ja, cool, wir reden hier über meine Vergangenheit und sich scheiße. Also wie können wir als Pädagogen das irgendwie cool finden? Also, ja, sorry, ich bin einfach irgendwie ein bisschen fassungslos. Vielleicht ist es auch ein bisschen spät, weil irgendwie gibt es ja, glaube ich, schon länger. Aber jetzt ist es mir noch mal irgendwie so ein bisschen klarer geworden, dass ich dachte, Mann. Ja. Vor allem eben, glaube ich, vor dem Hintergrund, was wir gerade davor eben gesagt haben, mit Corona, die Leute sind eh schon psychisch irgendwie belasteter als davor gefühlt, ne, plus das, was ich gerade noch geschildert habe. Und dann weiß ich nicht, ob man auf die noch mal so draufhauen muss.
Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Bro, das ist jetzt schon gesetzt. Wir machen das schon seit einigen Jahren so. Und wir sehen auch die Statistik, es ist ja besser geworden. Also, wenn wir es weglassen, geht es ja vielleicht wieder hoch. Who
knows? Ich werde dir berichten. Also, ich habe mir schon vorgenommen, mich jetzt mal so ein bisschen unangenehm in Schule auch da gegen einzusetzen. Mal gucken. Also, mal schauen. Ich habe das Gefühl, ich habe viele Argumente für mich auf meiner Seite. Aber das hat man ja immer. Ich bin mal gespannt, was die Gegenargumente irgendwann sind.
Es ist so, wenn ich dann auf die Schule für sich selbst entscheiden kann, ob da jemand.
Ja, klar. Achso, ja, dann. Ob wir den einladen oder nicht. Und ich werde jetzt, also wir haben Mittwoch SV-Sitzung und da werde ich das mal fragen, weil es sind ja auch viele, die da waren. Kann natürlich auch sein, dass die dann alle sagen: Hey, Pizza. Diese 3-4 Nachrichten, die haben sie euch ganz schön angestellt und so, keine Ahnung, das war voll okay so, wenn das die SV sagt. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen, aber dann ist das auch fein so, dann ist das okay, dann kann man trotzdem mal kurz nachhören. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die SV da auch relativ sensibel für ist und dann kann man ja mal überlegen, ob man aus der Schülerschaft, ob die nicht dann mal, also ob die das hinterfragen oder eine Umfrage machen, ob das sinnvoll ist oder nicht, jetzt in der Oberstufe danach und dann damit eben zu Last geht und sagt, okay, also, das ist das Fazit der Schülerinnen und Schüler. Wir machen das für die. Sollten wir das weitermachen oder nicht? Und dann kann man ja darüber sprechen.
Ja. Dann ist es ja wirklich was, wo man auch von, also wo du von dir aus dann auch sagen kannst, hey, wenn ich eben dagegen einsetze, weil ich es falsch finde und es bestätigt sich, dass es eben halt auch eher schadet, als es was bringt, dann ist es auch änderbar im Rahmen des Schulkontextes. Das ist ja immer das was so böse ist oder was so schade ist, wenn man dann Sachen hat, die man ändern möchte und man kann sie einfach nicht ändern. Aber in dem Fall finde ich es ganz cool. Dann hat's ja auch.
Ja, und ich frage mich auch, ob da wirklich irgendwer emotional involviert ist im Sinne von, nein, das muss, da muss bestehen bleiben, weil
ich, das wette mit von dir, mir ist davon abhängig. Irgendwer aus dem Elternbeirat, irgendwas, kommt dann, meldet sich und sagt, nein, das ist voll wichtig, weil dann hast du dieses Gespräch. Ja. Oder denkst du so.
Vielleicht. Ja. Aber deswegen, also deswegen finde ich es halt ganz gut, wenn das die SV macht. Also wenn die es als Problem ausmachen, also jetzt nicht, als würde ich die instrumentalisieren wollen für meine Zwecke, sondern wenn die am Mittwoch zum Entschluss kommen, das finden die auch nicht gut, ja, so, dann
ja. Raus, weg.
Kommt es halt von der Schülerschaft, dann ist es halt gut. Ja.
Voll gut.
Yes, yes. Das ist der Blick in Schule gerade. Da passieren so ein paar kleine Sachen. Aber es vielleicht, sorry, noch letzter Punkt dazu. Es ist in letzter Zeit gerade ganz nett. Wir machen wieder Erziehungsstile gerade so in der EF. Das hat man ja immer dann so. Und das ist irgendwie immer ein nettes Thema, weil man das Gefühl hat, dass die Schülerinnen und Schüler viel darüber nachdenken, wie sie eben erzogen werden und wurden und wie quasi in Schule auch mit ihnen umgegangen wird. Und das ist immer total schön, dass sie halt raffen, deswegen finde ich es bei Lehrer XY irgendwie ganz cool, weil das ist irgendwie eher demokratisch auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Und dann kann man diese Statistiken immer rausholen, wo dann eben gezeigt wird, naja, so autoritäres Gehabe, das wirkt vielleicht mal kurz, aber eigentlich langfristig bringen wir damit Kinder nicht näher an Mündigkeit oder whatever, was wir uns irgendwie alles vorstellen, Selbstständigkeit. Und das ist irgendwie, finde ich, immer ganz schön, weil, also jetzt mal ganz persönlich gesprochen, jetzt von Schule weg, einfach auf mich persönlich bezogen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich das unterrichte, Achtung, das klingt vielleicht weird, aber es hört zum Glück keiner mehr zu mittlerweile, Minute 57. Ich habe das Gefühl, unbewusst macht man so ein paar Dinge davon oder mache ich so Dinge davon und habe immer das Gefühl, da holt man sich so einmal im Jahr die Bestätigung, nicht durch die Schülerinnen und Schüler, sondern durch diese Theorie, dass man so denkt, das machst du ja. Mhm. Ach cool, deswegen klappt es vielleicht so ganz gut. Und vielleicht, genau, klappt deswegen alles irgendwie ganz, ganz gut mit den Klassen, auch wenn die schwierig erstmal am Anfang sind, weil sie genau das merken, was da in der Theorie eigentlich steht. Das heißt, es ist irgendwie so ein persönlicher Theorie-Praxis-Verknüpfung auf Lehrerseite, die man ja in der Regel nicht so häufig hat, weil man meistens das auf der Schülerseite erzeugen möchte. Und das fand ich irgendwie ganz nett wieder gerade, ja.
Ja, ich bin sehr gespannt, wenn es eines Tages soweit ist, dass man selbst über Erziehung auch im praktischen Sinne nachdenkt, weil Ich weiß nicht, ob ich erzählt habe.
Achso, das war jetzt gerade eine sehr verklausulierte Formulierung für, wenn wir Kinder haben.
Genau, aber okay. Also man kann ja auch einen Hund erziehen. Ne? Also,
absolut.
Ich wollte es nicht dir irgendwas unterstellen, dass du
ein
menschliches Kind.
Du sollst nicht unseren Kindernamen schon vorwegnehmen.
Hund. Ich fand das auch so interessant. Ich weiß nicht, ob ich schon davon erzählt habe, vor 2 Wochen habe ich den Rico kurz getroffen an einem Sonntag. Und
hast du gesagt, dass das irgendwie so happy war, dass das sowieso cool war, wie es aufteilen, die beiden.
Ja, genau. Und er hat auch, ich weiß nicht, ob ich den Teil auch erzählt habe, sehr viel über Erziehung berichtet und wie die es machen mit ihrem Kleinen. Und es war auch sehr interessant zu sehen, dass die da auch für sich sehr, sehr, wie soll ich sagen, einen bewussten Entschluss für den Erziehungsstil gefasst haben. Also wenn du jetzt so ein Spektrum hast an Erziehungsmethoden, dann haben die für sich halt gesagt, wir wollen es halt gerne so machen. Ich glaube, das entspricht auch dem, was du ungefähr so gerade eben im Nebensatz gesagt hast, sehr demokratisch auf Augenhöhe.
Und, es gibt da eigentlich wenig Diskussionsbedarf. Also wenn man sich damit beschäftigt, es gibt halt nicht irgendwie, es gibt die, also aus der Theorie jetzt, es gibt nicht diese 5 coolen Erziehungsstile, sondern es gibt halt den demokratischen, so, also jetzt mal der Theorie und der Rest halt als irgendwie Blödsinn. Ja. So ungefähr.
Ich glaube nur, was dann der Realitäts- und Praxischeck dann auch ist kannst du dich selbst quasi für diesen Erziehungsstil auch beherrschen oder bist du geduldig genug für diesen Erziehungsstil? Weil in den 20 Minuten, wo ich die erlebt habe mit dem Kind, hab ich für mich halt gemerkt, so wow, das sind einfach manchmal Situationen, da musst du, um eben diesen Erziehungsstil auch durchzuziehen, musst du sehr, sehr geduldig sein, musst du dich sehr, sehr zurücknehmen, musst du sehr, sehr häufig einmal tief ausatmen und überlegen, okay, ich will jetzt zwar etwas erreichen, aber ich schlage jetzt 7-mal drauf, um eben ans Ziel zu kommen, sondern ich muss jetzt kurz einen Schritt zurücktreten, 3-mal ausholen, nochmal erklären und geduldig sein und machen, um eben diesem Stil treu zu bleiben. Und das meinte ich mit Realitätscheck, bin sehr gespannt, weil im Endeffekt, klar, man weiß intuitiv vielleicht oder man weiß über die eigene Erziehung halt, was richtig wäre vielleicht oder welchen Weg man gehen möchte. Dann kommt die Realität. Und dann muss man schauen, kriege ich das auch in dem Moment auch umgesetzt? Oder lasse ich mich einfach leiten und bin einfach mal der ultra-autoritäre Dude, der einfach mal sagt, jetzt mach einfach, damit das Thema durch ist. Das meine ich mit, ich bin gespannt darauf, wie es sich irgendwann mal dann aus...
Absolut. Also ich glaube, dass es erstens in Schule viel einfacher ist, du bist halt nicht Vater, sondern du bist halt Lehrer, so, ne, und das ist natürlich was ganz anderes, ob du da emotional, wie du involviert bist, so, ne, deswegen ist es auf jeden Fall viel, viel leichter als Erzieher oder als fremder Erzieher, das sozusagen irgendwie da so dich für dich durchzuziehen. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz cool, wenn man am Anfang sich so dann auch abstimmt und sagt, okay, welche Linie wollen wir so fahren, aber ich glaube, zumindest das machen wir dann auch immer, wenn wir so ein bisschen diese Stile kritisieren, ich glaube, du kannst es nie in Perfektion machen und es wäre der falsche Anspruch und ich glaube, du bist nur frustriert, wenn du dann nachher dich selber hasst, weil du dann mal irgendwann nicht jetzt perfekt demokratisch gehandelt hast. Ich glaube, da würde dir jeder Erziehungsratgeber, jeder Erziehungstheoretiker sagen, ja, das ist völlig normal. So, also wenn es darum geht, ob das Kind die Steckdose fassen soll oder nicht oder darf oder nicht, das ist halt kein demokratisches Konstrukt. So, wenn das Kind zu klein ist, kannst du ihm noch so viel erklären. Wenn das Bock hat, in die Steckdose zu fassen und du ihm dann irgendwie Aufmerksamkeit schenkst, dann macht er das. So, da musst du halt auch klare Neins sagen und das ist nicht alles verhandelbar. Und es gibt auch so einen schönen Text von Jesper Juhl, der sagt so, Eltern-Kind-Erziehung kann nicht demokratisch sein. So, der sagt halt ganz klar, das ist unmöglich, das in reiner Demokratie zu machen, weil da immer auch ganz viel mitschwingt, dass Kinder gleichberechtigt wären. Und er spricht dann immer ganz speziell davon, nein, Kinder sind nicht gleichberechtigt, Kinder sind gleichwertig. So nach dem Motto, nein, du als Papa kannst einen Helm tragen, kannst dein Kind einen Helm tragen lassen, ohne dass du einen trägst, weil du eben auch also der Erwachsene quasi bist, ne? Und das Kind muss auch lernen, dass du eigene Entscheidungen treffen kannst und nicht alles irgendwie abstimmen musst, sozusagen. Und genauso das Kind eben dann nicht in Entscheidungen einzubeziehen, dass für es einfach nicht angemessen sind, ist. Also so nach dem Motto, wohin fahren wir im Urlaub bis zu einem gewissen Alter? Das Kind hat ja gar keinen Plan. Also es macht gar keinen Sinn, das Kind da irgendwie großartig mit einzubeziehen. Und dann würden wir so eine komische Demokratie aufbauen, dem Kind eine Verantwortung zuschreiben, womit es quasi überfordert ist und was es gar nicht leisten kann. Und da muss man irgendwie immer so ein bisschen auch aufpassen, dass man das dann eben nicht zu strikt nimmt und dann zu sehr denkt, ah, wir müssen jetzt hier irgendwie alles demokratisch machen. Sondern ich glaube, du hast irgendwie immer Einflüsse von dem Laissez-faire, immer mal ein bisschen mehr Freiheit, ne, eben auch mal zu testen, was ist, wenn ich mal nichts mache, so mal ein, zwei Tage? Was ist, wenn das Kind einfach mal so lange aufbleiben kann, wie es ist? Kannst du auch mal lernen, wie es läuft. Solange du, glaube ich, da nicht sagst, ich lasse mein Kind 2 Wochen links liegen und guck mal, ob es danach noch lebt, ist, glaube ich, auch irgendwie alles okay. Genauso autoritär, dass du halt mal sagst, nein, Kind, hier ist jetzt mal Ende, auch meine Geduld ist jetzt hier vorbei und fertig aus ist die Nummer. Weil das ist, letzter Punkt, sorry, das ist gerade, weil es so in der Schule das Thema ist, das sagt ja auch jede Erziehungstheorie, du musst dir auf dich als Erzieherin oder Erzieher eben aufpassen, weil es bringt nichts, wenn du alles für das Kind machst und am Ende des Tages völlig ausgelaugt bist und völlig fertig bist und dich immer weiter runterrockst, sondern beide müssen glücklich aus Erziehungssituationen rausgehen. Du kannst nicht immer nur zurückstecken als Erzieher und Erzieherin, weil dann wirst du irgendwann verzweifelt und dann wirst du irgendwann autoritär oder irgendwann übermüdet und scheiße. Deswegen, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt nicht die Zeit, um dir hier alles zu erklären, dann ist es auch vollkommen fein, mal, wie soll ich sagen, eine klare Regel zu setzen, die ja sowieso aber auch mal ein Machtwort zu sprechen, wie man das irgendwie sagen würde. Und ich glaube, dann ist es eben wichtig, das zu reflektieren, zu merken, ja, hat jetzt irgendwie gewirkt und dann nicht zu den Schluss zu fassen, ah, das war voll einfach, so habe ich das Problem voll schnell gelöst, also löse ich das jetzt immer in Zukunft so und auf einmal fällt man dann in diesen Stil, weil der so schön einfach ist, sondern dann zu merken, das war mal eine Ausnahme, es hat irgendwie sein Ziel erfüllt, aber eigentlich könnte ich das Problem vielleicht auch so lösen, mit mehr Zeit und mehr Geduld hätte man das auch so machen können und deswegen, ne? Ja, das nur so als kleiner kritischer Reflexionsexkurs zu diesen Erziehungsstilen, weil ich glaube, es ist immer ein zu hoher Anspruch, wenn man sagt, wir wollen das in Reihenform machen und ich glaube, dann wirtschaftet man sich als Familie einfach runter, weil das kann man
nicht. Ich glaube, das ist auch nicht nur eine Illusion im Sinne der Umsetzung, sondern es ist auch wie du gesagt hast, ist auch dämlich eine Grundannahme, vor allem wenn du jetzt als Reinform so eine basisdemokratische Struktur wählst und sagst, okay, jede Stimme hat gleiches Gewicht, wir treffen jetzt alle Entscheidungen zu dritt oder zu viert oder zu fünft, je nachdem. Also, Hallo Dreijähriger Sohn. Auf dritten
Kind.
Ich habe hier fünf Autos ausgesucht. Welches kaufen wir jetzt als Familie? Also, um das mal ins Lächerliche
zu ziehen. Nein, aber genau das ist, genau manche machen das in der Extremform.
Ja, aber das ist halt crazy. Aber da denke ich mir, wie hart bist du denn auf den Kopf gefallen, als Kind oder als Erwachsener, dass du überhaupt, dass du, auf welchen Annahmen beruht das denn? Oh, mein Fünfjähriger kann rationale Entscheidungen treffen, in jeglicher Hinsicht, wenn es um die Auswahl des Urlaubs geht oder egal was, selbst um Auswahl von Essen. Nein. Du sagst deinem Kind, was es essen wird, weil du zwingst es nicht zum Essen oder sonst was. Klar, es gibt so Grenzen, aber du sagst nicht, ja komm, wir gehen jetzt in den Supermarkt, kleiner Tom. Du suchst dir jetzt aus, was wir heute Abend essen. Dann sitzt du nämlich abends da mit der Packung Gummibärchen und Marshmallows und das ist dein Abendessen. Ja. So.
Was mal vielleicht okay ist als Versuch, aber danach sollte man merken, nee, ist einfach zu früh, dem Kind gerade die Essensplanung zu überlassen.
Ja. Also, ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass irgendeine Reinform einer
genau.
Das ist so, als würde man immer so sagen, oh, ich nehme jetzt einen Hammer und egal welches handwerkliche Problem ich im Haus löse, es wird immer der Hammer sein, weil ich finde den Hammer super. Ja. Okay, gut. Putz die Fenster, dann endest du damit, dass du keine Fenster mehr hast. Okay, dann hast du das Fenster auch sauber bekommen, weil es keins mehr existiert. Aber also ich verstehe nicht, wie man so, das ist fast schon grenzdebil, wie man in so eine Richtung überhaupt nur denken kann. Also sorry jetzt für alle, die sich angegriffen fühlen, aber das ist ja ein Problem.
Ja. Absolut. Nee, ich glaube, man hat halt irgendwie, wir machen als Gesellschaft dann irgendwie so diesen Fehler vielleicht, dann so Namen wie demokratische Erziehung so hart positiv zu besetzen. Also, das habe ich auch gerade schon gesagt, jeder Erziehungstheoretiker ist sich einig, das ist so der Go-To-Weg, so, weil die Grundannahme
von Erziehung sollte so. Sorry, um da ganz präzise zu sein, der Go-To-Weg ist ja nicht Demokratie, sondern die gleichwertige Betrachtung aller Familienmitglieder. Das ist ja das, was oben steht und demokratische Entscheidungen sind ein Instrument, was manchmal in bestimmten Kontexten die richtige Umsatzform ist, aber nicht immer und auch nicht in allen Varianten.
Exakt, sehr schön gesagt, tatsächlich, weil ich glaube, es ist einfach nur, weil die Theoretiker den Stil halt demokratischen Erziehungsstil genannt haben. Man könnte ihn genauso gut kooperativen Stil nennen oder was auch immer, ne? Also es geht einfach darum, gemeinsam Dinge zu machen, also gemeinsam zu überlegen, aber eben auch als Paar gemeinsam zu überlegen, was ist jetzt die richtige Entscheidung für uns als Familie und nicht zwingend immer das Familiengericht auszurufen und die Familiensitzung abends zu machen. Das kann sein, das kann auch cool sein, aber ich glaube, wir benennen das halt so als das Perfekte und autoritär klingt so negativ und laissez-faire ist auch irgendwie doof, man denkt, dass man vernachlässigt sein Kind. Aber da sind ja auch Anteile in diesen Stilen, wenn man das überhaupt so schubladig betrachten will, die ja mal seine Berechtigung haben. Wenn mein Kind jetzt über Rot laufen will und da kommt ein Auto, dann will ich nicht erzählen, hey, können wir kurz mal darüber reden, ob das eine gute Idee wäre, jetzt über Rot zu gehen? Sondern nein, ich ziehe dich jetzt zurück mit körperlicher Interaktion mit dir und sage, du gehst jetzt nicht über Rot, so, ne? Weil halt Gefahr in Verzug ist. Ja. Und dann, also ich bin ja eh nie der große Freund von so Schubladen. Und bei diesen Stilen und gerade wenn junge Eltern dann sich so Erziehungsratgeber kaufen und ich glaube, dass da halt viel schubladig argumentiert wird, weil es sich einfach gut verkauft, wenn du dann sagst, Eltern-Kind-Beziehung muss demokratisch sein. Hier erzähle ich dir die 20 Regeln der demokratischen Erziehung. So, dass wenn du reflektiert bist und aufgeklärt und ein bisschen Peil davon hast, ist das fein, dann kannst du da spannende Impulse kriegen. Nur ich glaube, junge Eltern sind oft sehr nervös und sehr unsicher und das werde ich auch und werden wir auch irgendwann im Zweifel sein, wenn wir das sind. Ja. Und ich glaube, da ist man sehr anfällig für, Anführungszeichen, Manipulation, viel für, okay, ich habe das jetzt gelesen, das muss der richtige Weg sein, weil ich bin einfach sonst haltlos und sonst mache ich bestimmt was falsch und dann habe ich Angst und keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weswegen da so viel schief gehen kann.
Ja. Um jetzt mal da so ein bisschen reinzuranten, weil ich es gerade einfach spannend finde. Ich finde, es gibt so drei so Perspektiven, die ich interessant finde. Die erste Perspektive ist die des Rollenmodells. Du hast ja, um ein paar Praxisbeispiele, du hast ja in verschiedenen Lebenssituationen verschiedene Rollen, die du annimmst. Ich kann der total liebevolle, verständnisvolle Partner sein, aber wenn es darum geht, ein Möbelstück aufzubauen, bin ich der härteste aristokratischste, diktatorischste, weiß ich nicht was, weil in diesem Akt der Möbelaufbauung, ich weiß nicht, ob das richtiges Deutsch ist, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn man zu zweit oder zu dritt ein Möbelstück aufbaut, dann ist es eine dumme Idee, gleichwertige, gleichberechtigte Rollen zu verteilen und sagen, wir werden jetzt demokratisch entscheiden, wie wir diesen Nagel jetzt in dieses IKEA-Regal reinschlagen. So, dann geht man in der Rollendynamik in eine andere Rollensituation und sagt, okay, du gehst in den Lead, du gibst die Anweisung und der Rest folgt einfach, weil es einfach viel umständlicher ist und das Ergebnis schlecht sein wird in der Regel, wenn man anfängt, das irgendwie über Diskussionen zu entscheiden, wer jetzt die Anleitung von dem IKEA-Regal richtig interpretiert hat. Einer macht's und diese Person trägt die Verantwortung. Ende der Geschichte. So,
genauso wie beim Beispiel Grillen.
Und genauso wie beim Umzug oder in vielen Lebenssituationen, wo es einfach smart ist zu sagen, ich gebe jetzt mein eigenes Denken kurz ab und folge einfach nur, weil es smart ist, in manchen Situationen so zu handeln. In anderen Lebenssituationen ist das nicht mehr wahr, aber dann die Kunst, ist es die Kunst zu differenzieren, wann ist es okay, der kleine Diktator zu sein, wann ist es nicht okay und wann bin ich der Demokrat, der alles ausdiskutiert und gemeinsam zu
Oder der Kopflose, der gerade einfach folgt, ohne jetzt einfach unmündig in seinem Leben zu sein, sondern einfach zu sagen, jetzt gerade macht es Sinn, dass ich einfach sage, gut, was ist meine Anweisung? Ich helfe dir beim Umzug, ich habe hier nichts zu verlieren, ich habe den Tag Zeit, gib mir Anweisungen. So.
Ja. Genau. Und ich glaube, nur weil man sich in einer, man muss ja nicht starr immer dieselbe Rolle haben. Nur weil man vielleicht im Beruf quasi die Person ist, die immer führt, meistens das nicht, dass man in der Beziehung immer führt. Beim Tanzkurs vielleicht dann wieder schon, wenn es irgendwie gerade passt, aber je nach Situation. Ich glaube, das Coolste, was man sein kann als Mensch, ist hinsichtlich seines eigenen Egos flexibel genug, um dann auch mal zu sagen, ich bin jetzt der Follower, ich bin der Leader, und ich bin der, der einfach gar nichts macht, weil ich einfach gerade einfach nichts beitragen kann. So. Das ist die eine Perspektive, die ich spannend finde und die auch in Erziehung schön, so.
Das fluide Ego.
Ja, aber anders geht's ja. Also, wer es nicht anders macht, der ist halt wieder dann mit dem Hammer überall unterwegs. Ist ja Happy Halloween. Ja. So, aber das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist dieses Thema, dieses Virtue Signaling, so nach dem Motto, ich möchte mich in der Gesellschaft signalisieren, dass ich quasi moralisch überlegen bin in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Typisches Beispiel, Menschen treffen sich und der eine sagt, ich fahre seit 3 Monaten nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil ich will ja das Klima schützen und bla bla bla. Mhm. Ein Beispiel für, hey, guck mal, wie toll ich bin. Ich bin besser als ihr Autofahrer, weil ich fahre jetzt, also indirekt sage ich, ich bin besser als ihr Autofahrer, weil ich fahre jetzt Fahrrad und ich schütze das Klima und ihr tut es nicht.
Mhm. Ich würde sagen, je nach Kontext.
Ne? Manchmal kann das auch einfach nur so, hey, vielleicht hat ja jemand gefragt, so nach dem Motto, hey, wie fährst du eigentlich seit 3 Monaten zur Arbeit? Weil ändert sich ja so häufig. So, aber worauf hinaus ist, manchmal tun wir Dinge, um einfach anderen Leuten zu zeigen, wie toll wir sind in gewisser Hinsicht. Ja. Und oft sind das so moralische Signale, die wir senden, so nach dem Motto, ich tue dies nicht, ich tue das nicht, ich habe dieses getan und jenes getan, ich habe dort gespendet oder ich habe das gemacht und guck mal, wie toll ich bin.
Ich habe ja schon lange keinen Fernseher mehr. Ich habe jetzt
repostet und genau. Ja, ich mache das nicht mehr, weil das ist jetzt schlecht, dass ich kaufe keine Axtschuhe mehr, weil das eine Lammwolle und das geht nicht mehr. Ich habe jetzt eine Doku gesehen und bla bla bla. Also, und das hat sich ja nochmal irgendwie in den letzten Jahrzehnten auch vervielfältigt, weil es gibt mehr Leute, denen du sagen kannst, wie toll du bist. Also tut man es häufiger und macht es häufiger und trifft auch Entscheidungen. So. Das heißt, dann auch mal in so einer, und jetzt kommt das Szenario. Jetzt sitzt du am Abend, also beim Abendessen irgendwie mit 10 Leuten am Tisch, alles Eltern und die fangen an zu diskutieren. Ja, wie erzieht ihr eigentlich euer Kind? So, da kommt das Virtual Signaling im Sinne von, klein Tom wird rein demokratisch, kooperativ. Rein demokratisch, kooperativ und wir setzen da total auf den Trend von Person X. Damit eigentlich wollen die nur sagen, wir haben irgendwie Ratgeber gelesen, wir tun dies und tu das. Was nicht im Zweifel nicht
mal. Wir haben selber keinen Plan.
Was im Zweifel gar nichts mit der tatsächlichen Umsetzung zu tun hat. Vielleicht sind sie in 90% der Fälle komplett autoritär und in your face. Ja. Aber es geht ja darum, deinen Peers ja irgendwie zu signalisieren, guck mal, wie moralisch überlegen und toll und bla 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 ich bin. So, das ist die zweite Perspektive. Ja. Und die dritte Perspektive ist, Angst vorm Versagen und die Abgabe der Verantwortung an einen Erziehungsstil. Das ist ja so geil. Mhm. Du kannst ja dieses Konstrukt wählen und sagen, hey, eigentlich habe ich keinen Plan von dem, was ich tue. Und ich bin zu doof, das in den Kontexten richtig einzuordnet. Also nehme ich mir einfach ein Framework namens Erziehungsziel und das knalle ich überall drauf. Und wenn was schief geht, kann ich mir selber sagen, naja, ich habe ja mein Bestes gegeben, es stand ja dort so. So, und jetzt nehmen wir alle 3 Dinge zusammen, so nach dem Motto Verantwortung abgeben an einen Erziehungsstil, dann einfach allen Leuten signalisieren, wie geil ich bin, das permanent, Und das Erste, was ich gesagt habe, was ich jetzt schon wieder vergessen habe.
Rollen. Free das Ego.
Und permanent diese eine Rolle leben oder eben nicht free das Ego haben. Und, und schwuppsiwupps haben wir den typischen Erzieher slash Eltern slash was auch immer von 2022, die dir die Hälfte der Zeit nur Bullshit erzählen, von wie geil sie eigentlich sind, weil sie im Endeffekt eigentlich nur wissen, dass sie eigentlich nichts drauf haben und sich eigentlich flüchten vor ihrer Verantwortung in irgendeinem Erziehungsstil. Und am Ende des Tages wissen wir ganz genau, die sind egomäßig so unflexibel, dass sie am Ende des Tages eh irgendwas ganz anderes machen als das, was sie erzählen und was im Ratgeber steht. Aber am Ende des Tages, wenn man im Bett liegt, kann man sich sagen, boah, Schatz, heute war echt ein toller Tag. Wir haben kleinen Thomas echt erziehungsmäßig richtig gut versorgt heute. Das lief super krass. Und Marshmallows zum Abendessen, hey, das können wir gerne nochmal machen. Das war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. So. Aber das ist so mein, wenn ich das höre, ne? Ja. Dieses ganze Thema, dann sind das die Dinge, die in meinem Kopf getriggert werden. Und das ist so meine Schlussfolgerung dessen. Und ich denke mir, am Ende des Tages lügen wir uns gegenseitig die ganze Zeit einfach nur fröhlich an und könnte ich einfach ehrlich sein für einen Moment? Also könnte ich einfach sagen, ey, wir sind die reinsten Diktatoren im Kindergarten, scheiß drauf, weil funktioniert, YOLO's weg.
Ja, also ich finde, also genau, um das noch mal kurz auf ein bisschen ernsteres Ende zu bringen, aber im Sinne von...
Das ist super ernst, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da zustimmen könnte mit dem, wir sind auf jeden Fall kleine Diktatoren, aber zumindest dann ehrlich zu sein und zu sagen, um dann zu sagen, okay, es ging vielleicht kein anderer Weg, ich habe es gerade probiert, aber ich versuche mir natürlich trotzdem Gedanken, also das muss man ja gar nicht kommunizieren, sondern einfach sich selber dabei hinzusetzen und zu sagen, irgendwie war das nicht so geil und ich würde gerne vermeiden, der kleine Diktator zu sein, finde ich einen Weg. Und wenn man da sich alleine auf die Suche begibt, ist ja schon viel getan. So, und dann im Zweifel zu sagen, okay, wie kann ich das vielleicht irgendwie noch anders angehen? Dass man nicht dann, also ich glaube, die Gefahr ist halt immer da, dann in diesen Modus zu verfallen, ah ja, es funktioniert ja, also mache ich das einfach immer so. Und das ist halt irgendwie, finde ich persönlich, problematisch, auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, warum es passiert. Und ich verstehe, dass man 1000 Kinder erziehen muss, im Zweifel als Erzieher und als Lehrer und so. Und das passiert halt einfach. Ne? Und dann aber hinzugehen und zu sagen, okay, ich glaube, das ist die Kompetenz, die man dann vielleicht, die ich mir wünschen würde für mehr Menschen, dann hinzugehen zu sagen, wie kann ich das vielleicht anders angehen? Und wenn du dann eine von 8 Situationen in der nächsten Woche irgendwie anders löst, hast du schon viel gewonnen. Das ist irgendwie cool. Dann musst du auch nicht jedem sagen, hey, ich habe es jetzt geschafft, einmal das irgendwie so zu machen. Sonst bin ich immer noch schwierig, überlastet, wie auch immer, sondern einfach so für sich diese Prozesse irgendwie anzustoßen. Aber klar, also ich muss, als du es so schön erzählt hast, bei mir klingen ganz viele Glocken da im Kopf. Einmal die Leute, die quasi früher auch in Schule dann immer erzählt haben, also ich lerne ja schon seit 3 Wochen für die Klausur. Und ist es richtig, dass wir das auch können müssen und so? Ne, Hauptsache, ich zeige den anderen, ich mache was. Und das sind aber dann im Zweifel nur nachher die, die halt eine scheiß Note schreiben, weil sie irgendwie das eigentlich alles gar nicht machen, sondern die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause rumsitzen, prokrastinieren und sich selber hassen, aber nach außen das genau anders spiegeln. Und man denkt so, warum? Musst du doch eigentlich nicht. Und das bringt ja auch irgendwie nichts. Ne? Aber irgendwie haben wir diese Angewohnheit irgendwie so in Gesellschaft. Und genauso auf Lehrerinnen- und Lehrerebene oder Erzieher- und Erzieherebene, auch da, ich glaube, dass ganz viel der, sag ich mal, fragwürdigen Erziehungsmethoden oder Stile oder wie auch immer man das jetzt eben nennen möchte, die man dann vielleicht so über den Tag über mal so auspackt, die kommen ja nicht aus einem reflektierten, ruhigen Kopf so, sondern es ist halt oft, glaube ich, These, aus eigener Unsicherheit, weil die Leute sich im Zweifel im Lehrerberuf und so darüber bewusst sind über diese Aspekte ja so ein bisschen, weil die ja so schon ein bisschen pädagogische Schulung haben. Und dann merken, scheiße, ich bin jetzt hier irgendwie am Ende mit meinem Latein. Ah, was kann ich machen? Ja, okay, ich habe mal gehört, das funktioniert. Und dann macht man irgendwas und dann wirft man den Schüler raus. Dann ist man so, ja gut, ich merke das ja voll entspannt, wenn er raus ist. Also, dann ist das ja der richtige Weg für mich. So, ne? Und ich glaube, dass dann da viele aufhören zu denken und dann sagen, ja, das funktioniert ja. Und ich glaube, da ist es eben auch da wieder wichtig hinzugehen, zu sagen, okay, wie kann ich denn vielleicht vermeiden, dass ich überhaupt jemanden rauswerfen muss und nicht zu sagen, ah, ist ja voll chillig, jetzt habe ich einen Weg gefunden, wie ich Leute rauswerfen kann, also das ist, wie der Unterricht entspannter wird. Und ich glaube, dass wir das ganz viel in der Gesellschaft sehen, dieses Ausruhen auf dem einfachen, nicht so geilen Weg, der auch irgendwie toleriert wird einigermaßen, und deswegen hören wir da auf. Und das wäre das, was ich mir wünschen würde, dann nicht zu sagen, hey, ich mache das jetzt alles voll demokratisch und geil, sondern im Stillen für sich zu überlegen, wie kann ich das nächste Mal quasi verhindern und vielleicht anders angehen. Und dann kann ich auch irgendwann über tolle Erfolgserlebnisse berichten. Das ist ja auch schön, wenn man sich mal ein bisschen feiern lassen kann sozusagen. Aber nicht, um zu sagen, guck mal, ich mache das jetzt übrigens immer so, ihr werft noch alle raus, ich mache das so. Sondern einfach zu sagen, hey, ich hatte eine coole Erfahrung da und damit. Hat cool funktioniert. Ende. So. Und das ist ja auch okay. Ja. So, ich finde, man darf ja auch Erfolge auch mal irgendwie erzählen. ist immer die Frage, wie, in welchem Kontext, ne? Und ich glaube, das kann jeder für sich selber immer nur so richtig beantworten, was dieses, wie hast du es genannt? Virtue Signaling. Virtue? Was ist denn? Was heißt Virtue?
Virtuose, also so nach dem Motto, guck mal, wie toll,
okay.
Bragen, krass, geil, oh, ich bin so geil. Oh. Und du sagst einfach der ganzen Welt, du bist es einfach.
Ja, ja, genau. Und das, also ich glaube, dann könnte man immer sagen, fang Podcast an, dann kannst du das immer machen. Aber
ja, das aber ich finde, die eine der Lehren, finde ich, aus dieser ganzen, alles, was du beschrieben hast, ist ja genau wahr. Ne? Die Leute, die könnten eher Schritt für Schritt und so weiter und so weiter und eben für sich. Und ich finde, was eigentlich dahinter steckt, ist, das Leben ist so unberechenbar und du kannst noch so eine tolle Idee haben von was ist richtig und was ist gut und wie mache ich's. Und ich finde, es gibt so eine geile Geschichte von einem chinesischen Bauern, die eigentlich auf den Punkt bringt, warum du noch so viel darauf spekulieren kannst, wie die Erziehung geil sein kann oder nicht. Aber am Ende des Tages wird es eh anders kommen, als du denkst. Und die Geschichte geht wie folgt.
Ich bin gespannt.
Also, der chinesische Bauer, ich muss jetzt gerade so real-time übersetzen. Ich habe hier gerade aus dem Internet nochmal nachgesucht.
Aus dem Chinesischen aufs Deutsche?
Fast, ja. Nee, zum Glück nur Englisch. Und zwar, ein chinesischer Bauer hat ein Pferd und dieses Pferd läuft ihm weg. Das ganze Dorf kommt zu ihm und sagt, oh, fuck, Mann, scheiße, ist das nicht kacke, Mann, das ist so doof gelaufen jetzt mit dem Pferd und bla bla bla. Und seine Reaktion ist,
weil es ist weggelaufen.
Naja, vielleicht, mal gucken. So, am nächsten Tag kommt das Pferd wieder wie aus dem Nichts und bringt 5 weitere Pferde mit. Keine Ahnung, es ist halt ins Spiel gegangen und hat jetzt 5 weitere Pferde mitgebracht. Und jetzt kommen auf einmal 6 Pferde mit irgendwie zu dem Bauern zurück. Und das ganze Dorf rast aus und sagt, du Glückspilz, boah, wie krass, ey, du hast jetzt 6, 7 Pferde, boah, ey, hammergeil, ne? Und der Bauer so ganz entspannt so, naja, vielleicht, mal gucken.
Mal gucken,
ja. So, was passiert am nächsten Tag? Er reitet dann mit diesen Pferden los und macht dann irgendwie seinen Bauernkram, bla bla bla. Und aus dem Nichts haut ihn eins von diesen neuen Pferden, weil eins der neuen Pferde ausprobiert, haut ihn das Pferd haut ihn runter und tritt ihm quasi gegen das Bein und sein Bein ist gebrochen und er ist komplett ausgenockt. Wieder kommt die ganze Welt und sagt, boah, du armer Kerl, scheiße, kacke, du hast jetzt ein kaputtes Bein und du armer Kerl, ne? Dich hat das Schicksal jetzt hart getroffen. So, dein Leben ist echt ziemlich kacke. So.
Gut. Mal gucken.
Mal gucken. Er sagt wieder, naja, warten wir mal ab. So, am nächsten Tag kommt quasi die Nationalarmee und durchs Dorf und sammelt und rekrutiert auf einmal Soldaten, weil der Krieg ausgebrochen ist. So, und er sitzt da mit seinem gebrochenen Bein und sagt, hey, du musst nicht in den Krieg ziehen. Und auf einmal so, alle wieder, ey, du Glückspilz, wie kannst du nur das so ein fucking Glück im Leben und dein Bein ist kaputt und die anderen müssen jetzt in den Krieg und sterben wahrscheinlich und du hast jetzt irgendwie Glück und musst nicht in den Krieg und hast ein schönes Leben. Und auch da sagt er, ja, mal abwarten, vielleicht ist das so. Aber Punkt der Geschichte ist, du kannst noch oft sagen, ja, das ist das Richtige und du solltest das tun und jenes und auf gar keinen Fall solltest du dein Kind dies oder solltest das tun. Am Endeffekt weißt du nicht, was morgen passiert und vielleicht hast du Glück und du hast genau die richtigen Dinge in den Kopf von deinem Kind reinprogrammiert und es kann perfekt in dem nächsten Kontext, in dem es landet, agieren und hat einfach Glück. Und manchmal tust du Dinge mit der besten Absicht und es wird komplett nach hinten losgehen und dein Kind wird so drunter leiden und du wirst so eine Scheiße am Ende quasi auf dich selbst aufladen müssen, weil du merkst, ich habe A getan, wollte B erreichen, dann kam C und ich habe D nicht gesehen und am Ende hätte E der bessere Weg sein gemusst und bla bla bla. So, und ich finde, das ist halt auch der Punkt, ne? Du kannst nicht immer das Verhalten einer Person in dem Kontext verurteilen, indem es noch nicht passiert ist. Also du bereitest ja dein Kind auf irgendwas vor und dann passiert die Welt. So, und viele verurteilen andere Leute ja auf Basis der Dinge, die sie heute tun, um ihr Kind vorzubereiten. Und am Ende des Tages weiß nie, was ist vielleicht der Horizont der Person. Manche Menschen tun Dinge mit einem Zeithorizont von 20, 30 Jahren, bereiten ihr Kind quasi mit 14, 15 Stunden auf das Erwachsenenleben vor. Andere haben einen Zeithorizont von einem Monat oder von einem Tag oder was auch immer. Und ständig verurteilen wir uns gegenseitig von wegen, das hast du jetzt falsch gemacht, das wäre jetzt richtiger gewesen und bla bla bla. Aber du weißt nie, was kommt morgen, womit plant die Person. Manchmal haben Leute auch bestimmte Szenarien im Kopf, so wie stelle ich mir die Welt von morgen vor? Und dann bereitest du dein Kind auf diese Welt vor. Andere Leute teilen diese Weltansicht nicht und sagen, nein, die Welt wird morgen über ganz anders sein. Und zack hat man andere, weiß ich nicht, Stile, die man wählt oder andere Lehren, die man erteilt oder anderes Wissen, was man vermittelt. Und Ich denke, es ist doch viel, viel schöner, wenn wir uns darauf einigen, dass nichts richtig ist. Wir machen einfach mal und jeder macht so sein Ding und dann gucken wir mal. Oh, ich bin wieder da. Oh, andere Cam, cool. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Und eben, ja, nicht ständig in diesem Kampf zu sein, von wegen, ich muss der ganzen Welt zeigen, wie toll ich bin, wie geil ich bin, wie richtig mein Erziehungsstil ist, wie falsch deiner ist, weil wer weiß, wie viele Pferde morgen zurückkommen und wer weiß, wann, wann ein gebrochenes Bein doch mal irgendwie das Coolste ist, was man sich in dem Moment wünschen kann. Also daher.
Ja, ich glaube, wir neigen halt auch dazu, bei Gesellschaftswissenschaften zu vergessen, dass wir da auch im Bereich der Theorien und der Wissenschaft sind, so, ne? Also bei so biologischen Sachen haben wir gelernt, oder Erdkunde, haben wir gelernt, die werden über die Zeit quasi hinterfragt und verändern sich und auf einmal ist die Erde nicht mehr flach, sondern rund und auf einmal können wir uns Dinge erklären und so. Und ich glaube, genauso in Bewegung müssen wir halt auch Erziehungswissenschaft und quasi, wie soll ich sagen, Gesellschaftswissenschaften eben sehen. Das zum einen, also sind veränderbar über Zeit und je nachdem, in welcher Zeit du jetzt die Menschen fragst, was ist die richtige Erziehung, hast du in verschiedenen Epochen die unterschiedlichsten Antworten bekommen, so ehrlich müssen wir eben sein und das ist realistisch. Ja. Und was wollte ich sagen? Hatte Erziehungsstile. Oh Gott, mein Gehirn. Verändert sich über die Zeit. Genau. Und die Grundlehre, die man quasi in Pädagogik oder in jetzt, glaube ich, in Gesellschaftswissenschaften immer eben auslegen muss, ist, wir sind mit Individuen quasi in Konfrontation. Also gemeinsam irgendwie unterwegs. Also gerade in Erziehung haben wir ja immer jemanden, der erzieht und jemanden, der erzogen wird. Das heißt, du hast immer einen Menschen vor dir. Und Menschen sind so komplex und so multisystemisch bedingt, also von verschiedensten Einflüssen irgendwie beeinflusst. Und im Zweifel, wenn ich nicht jetzt nur Eltern bin, aber selbst Eltern sehen ihr Kind nicht rund um die Uhr und können jede Situation kontrollieren, die um sie herum passiert. Und ich glaube, es wäre ein falscher Anspruch zu sagen, das ist aber mein Ziel, weil dann kann man, glaube ich, nur scheitern. Und auch was, wie soll ich sagen, was für ein eigenes Überhöhen, wenn man sagen würde, ich bin der Einzige, der weiß, wie es richtig geht und nur so ist der Weg und das ist der Weg, wie bei Mandalorian. Dann sind wir auf einmal eher in einer religiösen Sekte, wie die Mandalorianer. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und das ist ja auch immer so ein bisschen frustrierend im Pädagogikunterricht oder auch damals bei uns im Philo-Unterricht, dass du nie aus dem Unterricht rausgehen kannst und sagen kannst, jetzt habe ich gelernt, wenn A passiert, handle ich immer B, weil das ist der richtige Weg. Nein, weil das gibt's einfach nicht. Du kannst nicht sagen, dieses Problem löst du immer so, weil du immer einen eigenständigen Menschen vor dir hast, der so unterschiedlich ist, mit unterschiedlichen Erfahrungen und so weiter. Mir kam eben nur das eine Beispiel im Kopf, vielleicht ein bisschen extrem, aber wenn du deinem Kind immer beibringst, ne, sprich nicht mit fremden Menschen, wenn dich fremde Menschen auf der Straße ansprechen, dann lauf weg oder whatever. Und auf einmal passiert irgendwas auf der Straße und da ist jemand Fremdes und der möchte dir helfen und möchte dir irgendwie dich retten aus der Situation. Und du als Kind, du hast deinem Kind so beigebracht, Angst vor fremden Menschen zu haben, so ungefähr, dass du dass du nicht gerettet werden kannst, weil du vor diesem Menschen wegläufst und läufst aus dem Auto, whatever. Ne, du hast eigentlich alles richtig gemacht nach unserer Auffassung, so, fremde Menschen, gefährlich und keine Ahnung was, würden wir erstmal sagen, okay, grundsätzlich, dass Kinder skeptisch gegenüber anderen Menschen sein sollen, ist erstmal eine gute Sache. Aber es wird immer den einen Fall geben, wo genau das vielleicht der falsche Weg ist. Und dann wäre es ja völlig absurd, wenn du danach als Eltern dir sagst, oh nein, ich bin schuld, ich habe alles verkehrt gemacht. Nein, du hast in der Situation nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt im Zweifel und nicht einfach irgendwas random quasi erzogen, sondern hast halt gedacht, okay, das ist eine gute Botschaft und die vertrete ich jetzt, aber du kannst die Ergebnisse nicht kontrollieren. Das ist, um den Rahmen zu schließen, wie in der Bio-Klausur, ich kann mit bestem Wissen und Gewissen Bio-Unterricht erteilen, Dinge weitergeben, korrigieren, aber ich kann nicht die Ergebnisse beeinflussen. Und genauso können die auch nicht vollumfänglich beeinflusst. Es kann immer irgendwelche Faktoren geben, die Ergebnisse beeinflussen, weswegen es nicht so einfach ist, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, weil es immer Einflüsse gibt. Tausend Einflüsse. Deswegen ist ja Systemik immer so ein wichtiger Blick dann irgendwie, finde ich.
Ja, und wenn man das wenn man da ganz, ganz extrem denken möchte, dann haben wir häufig auch, machen wir den Fehler ja, dass wir in Gesellschaftswissenschaften von Naturgesetzen ausgehen, ähnlich wie in richtigen Wissenschaften, wo etwas quasi physikalisch. Autsch. Bitte?
Richtige Wissenschaften, ouch. Du meinst Naturwissenschaften, oder?
Nein, ich meine, ich würde sogar sagen, es gibt die Wissenschaften, wo wir Naturgesetze betrachten und es gibt die Dinge, wo wir versuchen, unser menschliches Verhalten zu verstehen. Und das eine kannst du mit kannst du quasi verallgemeinern und kannst Gesetze ableiten, sowas wie, naja, bestimmte Atome verhalten sich, wie sie sich eben verhalten in unserem Universum, nach unseren physikalischen Regeln. Und wenn es aber um die Vorhersage von menschlichen Verhalten und von menschlichen, Verhalten ist eigentlich das richtige Wort, wenn es darum geht, dann kannst du in seltensten Fällen irgendwas finden, was naturgegeben ist. So, es ist halt je nach Kontext, den du setzt, ist das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Und das ist aber, glaube ich, das, was wir manchmal vergessen, wenn wir dann Gesellschaftswissenschaften betreiben, ist, dazu zähle ich auch den ganzen ökonomischen Bereich, also alles, was Wirtschaftswissenschaften angeht, ist insofern halt immer interessant, weil sobald du es in einen anderen Kontext packst, funktioniert das nicht mehr. Und das Gleiche gilt für die Pädagogik. Du hast vielleicht eine pädagogische Theorie, du änderst aber den Kontext, sei es die Kultur oder die Gruppe von Menschen, was auch immer, und schon funktioniert deine Theorie nicht mehr und schon wird die Ergebnisse nicht vorhersehbar sein. Und das ist, glaube ich, immer das, was man im Hinterkopf halten muss. Wir reden zwar von von Gesellschaftswissenschaften, aber diese 1:1 wissenschaftlichen Ansatz, den du dann wählst und sagst, hier habe ich eine allgemeingültige Aussage, die immer stimmt, die hast du halt nicht. Du kannst immer nur versuchen, Phänomene zu erklären und du versuchst, Variablen zu finden, die irgendwie Erklärungsgewicht haben, aber du wirst fast nie zu dem Punkt kommen, dass du sagst, ja, ich kann jetzt, wie du gesagt hast, ne, das ist so viel, es gibt so viele Faktoren, das heißt, der Kontext entscheidet immer, wie gut ist deine Theorie oder hast du einen guten Kontext- und Theorie-Match. Und oft hast du den halt nicht. Und dann kommen halt Leute, versuchen das aber mit Gewalt reinzudrücken. Und da denke ich mir halt, okay, dann hast du den Kontext der Gesellschaftswissenschaften einfach nicht gut genug verstanden, weil das funktioniert leider nicht. Du kannst nicht immer eine Aussage treffen und sagen, die wird immer gültig sein in jedem gesellschaftlichen Kontext.
Aber diese Aussage treffen ja auch in den Wissenschaften die seriösen Wissenschaftler nicht. Ne? Die sagen ja auch, widerlegt bitte meine Wissenschaft so. Ne? Also selbst bei den, sage ich mal, ganz Hard-Fact-Wissenschaften, die sagen ja auch, das ist jetzt unsere Theorie, aber Theorie heißt nicht für immer nicht veränderbar. Das wäre ja völlig absurd, ne? Aber wie du sagst, ich glaube, wir haben den Hang in Gesellschaftswissenschaften manchmal zu wünschen vielleicht, dass das dann eben auch zumindest annähernd so harte Theorien sind. Aber die sind in der Regel auf jeden Fall weicher, weil ich glaube, wir in Gesellschaftswissenschaften sehr häufig induktiv arbeiten. Also wie du gerade schon gesagt hast, wir gehen von Phänomenen aus, wir beobachten irgendeine Situation, versuchen uns die zu erklären, machen dann vielleicht ein Experiment dazu und daraus leiten wir eine Theorie ab. So, dann haben wir aber eine Theorie, die, wie du genau sagst, in unserem Gesellschaftskreis mit diesen Kindern und so, ne, irgendwie passt, weil wir haben noch nie pädagogische Studien gehabt, die sinnvolle Stichproben haben. Es ist immer, ja, das ist eine spannende Erkenntnis, aber muss sagen, die Stichprobengröße ist halt 5. So, wo man dann denkt, okay, und darauf basieren wir jetzt auf einmal alle unsere Annahmen irgendwie und das ist halt schwierig. Klar, das kann uns immer Hinweise geben und das ist immer spannend, darüber nachzudenken. Aber dann zu sagen, davon leiten wir ab, von diesem Experiment, die Piaget mit seinen eigenen Kindern gemacht hat, dass er halt irgendwie Mengen vergleichen lassen hat, leiten wir jetzt ab, dass Kinder mit 5 das und das auf gar keinen Fall können und das schon. Das wäre ja völlig absurd. Also ich hoffe, dass das auch keiner irgendwie so unterrichtet oder beibringt irgendwie. Aber wie du sagst, ist es total wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen, dass es quasi meistens Beobachtungen sind, aus denen wir Dinge ableiten, die dann eine gewisse Gültigkeit besitzen, aber die genauso immer auf quasi Situationen treffen, wo sie ungültig sind. Und dann ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst in der Gesellschaftswissenschaft, zu sagen, okay, ich habe aber noch viele Dinge in meinem Kopf, aus verschiedensten Quellen und kann vielleicht jetzt mit diesem Muster arbeiten. Also klar, also das ist ja dann, was man selbst ist. Also nicht nach dem Motto, man muss nur nach Theorien leben, das wäre ja völlig absurd, aber das tun wir ja. Wir arbeiten ja mit unserem Erfahrungswissen und das ist ja auch irgendwie, was wir mal gelesen haben und whatever. Und ich glaube, dass wir dann relativ schnell adaptieren können und dann mit einer anderen Theorie, persönlichen, subjektiven Theorie irgendwie mit der Situation umgehen können. Aber es wäre ja verkehrt, davon dann eben abzuleiten, zu sagen, ja, mach das doch einfach immer so. Das wäre völlig fatal, ja.
Ja, und ich bin, es ist halt oft dann lustig, also ich mache mich immer drüber lustig innerlich, wenn Leute dann anfangen mit, ja, aber ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass man Kindern das und das nicht geben soll, das und das nicht machen soll und so weiter. Nicht mehr so, okay. Oder, also, wie soll ich sagen, das ist halt dieses Wunschdenken, was manche Leute dann vielleicht auch wieder haben, um sich dann auch selbst ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, so nach dem Motto, hey, ich mache das, was gerade wissenschaftlich der Status quo ist. Und davon würde ich persönlich einfach Abstand nehmen, sowohl in der Argumentation als auch im Handeln, eben nicht nach Dogmen zu gehen, weil am Ende des Tages sind das temporäre Dogmen. Du hast gerade einen Trend und darauf haben wir uns geeinigt, die meisten Beobachtungen beschreiben das am besten und das ist das, was wir heute glauben. dann dreht sich die Welt dreimal weiter und dann kann das Dogma immer noch richtig sein oder eben auch nicht, je nachdem, was sich alles verändert hat, je nachdem, wie der Kontext sich verändert hat. Und deswegen würde ich bei sowas immer doppelt vorsichtig sein, aus meiner persönlichen Erfahrung raus zu sagen, ja gut, nur weil jemand damit argumentiert und sagt, das ist jetzt aber wissenschaftlich so bewiesen, dann denke ich mir, okay, warte mal kurz. Welche Wissenschaften reden wir? Sind wir jetzt gerade in der Mathematik, in der Physik oder sind wir gerade in den Gesellschaftswissenschaften? Und wenn es, egal ob Pädagogik, Makroökonomie ist oder irgendwas, lass uns den Kontext betrachten und dann im Detail reden, aber nicht top-down, das ist jetzt so, das ist die Wissenschaft.
Absolut. Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen, also nein, utopisch ist das falsche Wort, das ist was man sich wünscht, so vielleicht. Ich glaube, in der Realität brauchen wir halt immer so ein bisschen Halt und so, ne? Und wie du sagst, ne, wenn man dann so unsicherer Eltern ist, dann ist man froh über jedes, in Anführungszeichen, wissenschaftlich Bewiesene, also über jede Studie, die rauskommt und sagt, hey, das ist ein ganz guter Weg. Und ich glaube, sich daran zu orientieren, ist auch vollkommen fein. Aber ich glaube, die Kritik bezieht sich besonders auf, wenn man dann äußert, zu sagen, na ja, aber nur das ist doch der Weg und das ist doch jetzt bewiesen, also muss man so handeln. Heißt ja nicht, dass man alles, was jetzt gerade quasi irgendwie gerade, sag ich mal, wie du gesagt hast, der Trend ist, heißt ja noch lange nicht, dass das alles scheiße ist, sondern dass man eben aber damit vorsichtig sein muss, sich Dinge rauszieht, die für einen wichtig sind oder wichtig sein können, aber die auch immer hinterfragt. So, ne?
Ja, du kannst sie auch für dich einfach nicht hinterfragen, aber wenn du zu jemand anderem hingehst und sagst, hey, ich kritisiere jetzt deinen Erziehungsstil und ich begründe das mit dieser Theorie, über die ich was gelesen habe, dann wäre ich immer doppelt vorsichtig, weil, wie gesagt, kommen wir zurück zu dem Bauern. Ne? Du weißt nicht, worauf bereitet sich diese Person vor, was für Theorien hat diese Person im Hinterkopf und du weißt auch nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Und nur weil deine aktuelle Theorie, von der du sehr überzeugt bist, in dem aktuellen Kontext funktionieren mag, ist das kein Garant dafür, dass du gerade den richtigen Weg gehst und die andere Person vielleicht einen anderen Weg geht. Und dann noch der Punkt, den du erwähnt hast, jedes Individuum ist anders. Vielleicht gibt es mal die Kinder, die funktionieren in bestimmten Erziehungsstilen einfach nicht, weil sie nicht so ticken, wie sie ticken müssten, um eben so zu funktionieren. Und auch da, ne, kritisieren nicht, verallgemeinern nicht. Damit kritisiere ich wiederum die Leute, die andere Leute und deren Erziehungsstile kritisieren und dann eben mit solchen Argumenten kommen. Das ist mein Kritikpunkt. Ja.
Ich verstehe den Punkt total. In mir sagt dann immer irgendwie was, das ist so eine, also dass dann glaube ich jeder persönlich für sich, aber so einen kleinen Wertekodex hat, wo ich zum Beispiel für mich sagen würde, okay, Gewalt gegen Kinder geht halt nie so, würde ich jetzt sagen. Aber wenn man jetzt so ganz hart dem folgt, was du sagst, könnte man ja sagen, naja, du weißt ja nie, weil vielleicht geht das nicht anders und vielleicht in dem Kontext und so. Aber da würde ich persönlich mich halt einfach aus dem, wie ich sehe, immer hinstellen und sagen, naja, das ist nicht der Weg, so egal was passiert. Aber das ist ja auch okay, dann kann ich mich damit auch angreifbar machen und Leute können mir sagen, aber guck mal, hier gibt es eine Situation, wo das vielleicht sinnvoll ist und so. Aber das würde ich quasi immer kritisieren, das ist dann vielleicht auch nicht super rational von mir, sondern super subjektiv. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, in mir gibt es so einen gewissen, so ein paar Grundlinien, so ein paar Grundrechte, so wie dieses allgemeine Menschenrechte und so irgendwie so einen kleinen Katalog im Kopf, wo ich das Gefühl habe, okay, darüber würde ich nicht diskutieren, über die Punkte, oder schwierig, also klar, diskutieren würde ich darüber, ne, weil ich es spannend fände, aber davon kann ich mir sehr schwer vorstellen, abzurücken, egal, was der Kontext hergibt. Aber ich sag mal, 99% der Sachen, die in meinem Kopf sind, wenn es um Erziehung geht, sind auf jeden Fall diskutierbar und sind veränderbar und sind irgendwie verrückbar und kontextabhängig und whatever. Ich glaube, ich würde es so nicht auf 100% hochsetzen. Da habe ich das Gefühl, das fühlt sich falsch an für mich. Aber das ist nur gerade so mein Gefühl.
Ja, weil die Annahme, die du jetzt triffst, ist, dass Menschen quasi Gewalt, Folter, was auch immer, anwenden und andere Leute und damit auch sagen, das ist der richtige Weg und das muss ich jetzt tun. Und andere Leute sagen, ja, und nach meiner, also das ist jetzt quasi das Extrem genommen, so nach dem Motto, wir haben jetzt ein ganz, ganz extremes Beispiel, jemand foltert, schlägt, was auch immer sein Kind und jemand anders würde es kritisieren. Naja,
ich würde es gar nicht so extrem, also ich würde auch sagen, ne, so Anzeichen von psychischer Gewalt und so, will ich jetzt, also ich will es, also was auch tagtäglich passiert, das sind halt Dinge, die ich total kritisieren würde, die jetzt gar nicht so dieses super Extrembeispiel sind, glaube ich. Aber ja, das nur.
Achso, ja, aber also nur weil ich sage, du solltest, wenn du andere Leute kritisierst, nicht irgendwelche wissenschaftlichen Dogmen als Kritik immer benutzen, ohne den Kontext und so weiter, deren Zielsetzung zu verstehen, heißt das nicht gleich Freigabe für alle möglichen Gewalttaten oder seelischen Leide oder irgendwas. Also das eine, du kannst ja trotzdem sagen, hör auf, ein Arsch zu sein und zu glauben, du wärst es. Aber du kannst ja trotzdem sagen, es gibt für dich eine moralische Grenze und die habe ich genauso wie du auch, zu sagen, es gibt Dinge, die sind einfach nicht diskutabel. Dazu würde ich Gewalt, Folter und jegliche Form der Gewalt, psychisch, physische, alles darunter zählen, so nach dem Motto, erklär mir irgendeinen Kontext, in dem das der richtige Weg ist. Und selbst wenn du ihn findest, würde ich meistens sagen, find einen anderen Weg.
Das ist trotzdem keine Option. Das heißt, du würdest quasi nur die Moral dann nicht auf irgendwelche Dogmen quasi beziehen, sozusagen. Oder weil mir wird es gerade schwierig, wie argumentiere ich dann gegen jemanden, wenn ich sage, dann würde ich ja nur gefühlsmäßig argumentieren, würde ich ja nur sagen, mein Gefühl sagt, das ist falsch. Aber dann ist ja eigentlich ganz nett zu sagen, hey, pass auf, hier diese zwei, drei Studien haben zumindest ergeben, die mein Gefühl irgendwie stützen. Wenn du dein Kind irgendwie misshandelst, führt das dazu, dass dein Kind sehr unglücklich wird. Guck mal so hier, nicht nach dem Motto, es muss so sein, aber das sind irgendwelche Stützen. Ich weiß nicht, sind das schon wissenschaftliche Dogmen dann quasi oder nicht
jetzt für dich? Das muss ich nur verstehen. Ich meine, also, wenn du, wir nehmen jetzt eine Gesellschaft, nehmen wir unsere und sagen, es gibt quasi Erziehungsstile, da gibt es verschiedene von und es gibt Kontexte. Nämlich uns als Gesellschaft ist der Kontext und es gibt verschiedene Kontexte in Eltern-Kind-Beziehungen.
Quasi.
Bitte?
Also, Mikrokontexte genau, quasi, genau, so ein bisschen genau. Könnte man sagen.
Mhm. So, und dann gibt es auf der einen Seite gibt es für verschiedenste Mikrokontexte auch Erziehungsframeworks quasi, die ich nutzen kann, je nachdem und den, aus denen ich picken kann. Und es gibt aber darunter quasi unseren allgemeingesellschaftlichen, würde ich sagen, kleinsten Nenner, so nach dem Motto, was sind der Gesellschaft, wo wir leben, was sind unsere To-Dos, also Do's und Don'ts, so nach dem Motto, was ist moralisch okay, was ist moralisch nicht okay. Und jetzt in der Gesellschaft, in der wir leben, und auch der aus meinen Werte kommen, sowas wie eben, was du beschrieben hast, so nach dem Motto, hör auf, du sollst niemandem Leid zufügen, sollst niemanden schlagen, psychisch, seelisch, niemanden foltern und so weiter und tu niemandem irgendwas, was du nicht selber willst, bla bla. So. Das ist so die Baseline. So, und dann diskutiert man über nach dem Motto, in dem Mikrokontext, ist es richtig, autoritär am Supermarkt, an der Supermarktkasse zu sein oder nicht. Und ich finde, immer dann, wenn wir sagen, nee, das sollst du auf gar keinen Fall tun, dogmatisches Nein zu irgendwas in irgendeinem Mikrokontext, dann sollte man immer diese Ebene betrachten, so nach dem Motto, okay, womit argumentierst du im Hinblick der Frameworks auf den Mikrokontext und in welchem Gesamtkontext bist du? Klar, wenn wir jetzt wenn wir Spartaner werden wie bei 300 und es Usus wäre, sein Kind in den Wald zu schicken, um halt mit Bären zu kämpfen, um dann als junger Sohn zurückzukommen, dann wäre das deren Baseline. So, und da wäre es wahrscheinlich andere Argumentation zu sagen, ja, schlägt man sein Kind ja oder nein, weil es da in dem Kontext wahrscheinlich irgendwie okay war, keine Ahnung. In unserem Kontext ist es eben nicht okay, da tut man es nicht und dann sagen wir es halt auch und da sind wir auch alle uns einig in der Regel. Und wie gesagt, das ist so mein Verständnis, du hast einmal diese Grundebene und dann hast du die Mikrokontexte und dann hast du halt eben noch die Frameworks. Und je nachdem, das ist vielleicht ein ganz gar nicht so blödes Beispiel, du nimmst jetzt Sparta und die heutigen Erziehungsziele von heute und versuchst dann so eine Kriegergesellschaft mit diesen Erziehungszielen irgendwie, die würden dir das auseinanderreißen, die würden sagen, was ist das für Quatsch? Und wir sagen, nee, das ist der richtige Weg. Und das meine ich mit Kontext. Je nachdem, wo du bist, argumentierst du anders. Und je nachdem, wo du bist, hast du andere Zielsetzungen. Wenn du ums Überleben kämpfst, weil du in der Wüste bist mit 30 Leuten und du suchst irgendwie eine Wasserquelle, dann gelten auch andere Regeln als eben die Gesellschaft, wo wir jetzt heute leben. Und das meine ich mit Kontext. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, wenn man sagt, hey, ich versuche jetzt nicht einfach irgendeine Socke über alles zu stülpen, was ich gerade finde, sondern gucke, warte mal, wo sind wir gerade? Worüber reden wir? Was ist überhaupt die Zielsetzung? Ne? Verstehe ich dich? Habe ich verstanden, warum du das vorhast und so weiter? Heißt nicht, dass ich dann damit einen Freifahrtschein für alle Gewalttaten oder sowas irgendwie geben würde und sage, das ist alles okay. Sagen wir mal, das Argument.
Genau, ich glaube, deswegen habe ich dir nochmal so nachgefragt. Das war, glaube ich, nur nochmal wichtig für mich, weil ich hatte jetzt gerade den Eindruck, das konnte man, glaube ich, oder konnte ich jetzt gerade so raus verstehen, hatte ich den Eindruck, als hätte, würde man, wenn man deinen Weg mitgeht, als würde man das Recht verlieren, im Prinzip mit anderen Leuten, also eine kritische Sache bei anderen Leuten anzusprechen, weil man sagt, naja, jeder Kontext kann es irgendwie rechtfertigen, also sollten wir gar nicht dann in Interaktion treten. Aber das meinst du ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass ich nicht einfach blind hingehe und sage, nein, nein, bevor du irgendwas sagst, hier, nimm das, weil das ist der richtige Weg, der ist von mir, sondern dass wir eben Kontexte betrachten und dann im Zweifel gemeinsam auch darüber sprechen und ich versuche die andere Seite zu verstehen, Diskurs, whatever, und dann kann ich ja trotzdem immer noch sagen, hey, das ist der falsche Weg, aber dann ist es auch okay. Und dann muss der andere eben sehen, was er sagt. Und so. Also für mich ist es der falsche Weg, sorry, genau. Das ist für mich der falsche Weg. Aber wenn das für dich der Weg ist, so, dann muss ich die Polizei rufen oder halt das akzeptieren.
Ja, genau, wenn du Gesetze damit brichst, ruf die Polizei, so, das ist dein gutes Recht. So. Aber weiß ich nicht, wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin davon überzeugt, man muss Kinder irgendwie mindestens jeden Tag 3 Stunden draußen spielen lassen, weil sonst ist das blöd und hier ist eine Studie, die das belegt.
Ja.
Wir sagen, schön, mach dein Ding, so, ich mache aber 5 Stunden oder ich mache nur 1 Stunde, weil es reicht. So, je nachdem, aber ja, ne, das meine ich mit, nur weil irgendeine Studie existiert, die dir irgendwas in einem bestimmten Kontext nachgewiesen hat, heißt das nicht, dass es in dem anderen Kontext funktioniert. So wie, oh, sollst du dein Kind bei minus 30 Grad in Sibirien jeden Tag 3 Stunden draußen spielen lassen? Vermutlich nicht die beste Idee. Mhm. Bist du allerdings in Spanien zur Sommerzeit, dann ja, klar, warum nicht? Und deswegen, Kontext ist prägend, so für alle Entscheidungen.
Absolut, das ist letzter Kommentar nur so von mir dazu. Das ist ja auch genau das, wo man immer wieder bei Wahlen die Diskussion darüber hat, wenn die AfD dann wirbt mit, was ist eine richtige Familie, was ist eine normale Familie, so Mutter, Vater, Kind, nur so kann ein Kind glücklich sein. Klar gibt es Studien, dass Kinder, die, sag ich mal, 2 Elternteile haben, so, ist jetzt mal egal, ob das 2 Männer, 2 Frauen oder sonst was ist, dass die im Schnitt wahrscheinlich eine glücklichere Kindheit, sage ich mal, hatten oder eine unbeschwertere hatten, weil es einfach ein großes Problem, das zwischen Eltern war, nicht da war. Und das ist natürlich was, was Verunsicherung reinbringt und so weiter. Heißt aber ja noch lange nicht, dass ein Kind nicht irgendwie glücklich werden kann, wenn es nicht 2 Eltern hat sozusagen. Das ist ja immer dieser Trugschluss, dass man dann sagt, naja, aber guck doch mal, diese Studie sagt doch, es könnte so und so sein. Ja, aber es gibt auch genug Studien, die eben dann sagen, trotzdem werden die Kinder im Zweifel sehr glücklich, vielleicht sogar selbstständiger. Du kannst einen anderen Aspekt nehmen, der, wo sie vielleicht davon profitieren und so. Ne? Und das ist ja genau, wie du sagst, du findest eigentlich in Gesellschaftswissenschaft immer eine passende Studie für dein Argument im Zweifel, weil irgendwer hat irgendwo immer mal nachgewiesen, dass das aber das Richtige ist. Und was machen jetzt Familien ohne Garten, was du gesagt hast? Ne? Mein Kind kann nicht 3 Stunden draußen spielen. Bin ich deswegen eine schlechte Familie, weil ich mein Kind nicht draußen spielen lassen kann im Garten? Also, ne, angenommen, man nimmt das so auf den Baum und ich wohne in der Stadt und ich habe keinen Baum hier. So, bin ich deswegen Rabenvater, Rabenfamilie? So, nee, auf gar keinen Fall. So, ne, du findest genug Studien, die da sagen, nee, wenn du viel mehr Zeit mit deinem Kind verbringst im geschlossenen Raum, dann wird's auch ganz glücklich, whatever. So, und deswegen, um das nochmal abzuschließen, finde ich den Ausgangspunkt, den du gemacht hast, mit, es macht nie Sinn zu sagen, es ist immer so und guck mal, das ist der richtige Weg, das habe ich doch hier gelesen und deswegen musst du es auch so machen, macht deswegen absolut keinen Sinn. Und das heißt gleichzeitig aber nicht, dass man nicht über Dinge diskutieren kann und über Dinge sprechen kann und sich überzeugen lassen kann oder auch Leute überzeugen kann mit Argumenten. Es geht nur um diese, also für mich jetzt, ne, um dieses Pauschal, so musst du es doch machen, weil ich habe es doch gelesen und so, das bin ich total bei dir.
Ja, spannend. Das ist, ich glaube, es muss auch geduldet sein, wenn Leute sagen, ich will deine Meinung nicht hören. Das ist so wie wenn jetzt
irgendwie Zeugen Jehovas, glaube ich,
hören viele Meinungen. Ja, gerade so, das ist ungefähr das gleiche Bild, so wenn ich am Spielplatz sitze und mir erzählt jemand was von wegen, oh, ich habe jetzt was Neues gelernt über die Ernährung von Kindern, du musst deinem Kind jetzt das geben. Das ist der Shit. So, dann will ich auch das Recht haben zu sagen, ist mir scheißegal, was du gelesen hast, halt mal. Ja. So, wie wenn jemand bei mir an der Tür klingelt und sagt, hey, ich überzeuge dich jetzt von dem Glauben, die Zeugen Jehovas kommen mal wieder. Da sag ich ja auch, ey, schön für euch, macht euer Ding, aber juckt mich nicht, lass mich in Ruhe. So, und ich glaube, das musst du. Ich mach die Tür gar nicht erst auf, aber würde ich auch mal sagen, Leute, keine Zeit. Die haben auch lange nicht mehr geklingelt.
Ja.
Aber es muss auch okay sein, zu sagen, deine Meinung ist, ich finde dich nicht cool, deine Meinung interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe. Und ich rede jetzt nicht von den Fällen, wo Leute irgendwie was Schlimmes tun, das Gesetz brechen und so weiter, sondern einfach nur von Fällen, wo Leute einfach nur Bock haben zu zeigen, wie geil sie sind und dir erzählen, dass dein Kind auf jeden Fall Gummistiefel braucht, weil bla bla bla, Studie, Ratgeber.
Ja, du musst dich, glaube ich, ja, und ich glaube, du musst dich auch schützen als junge Familie. Ich glaube, das ist total natürlich, dass dann Oma, Opa, Mama, Papa, im Zweifel irgendwer was dazu sagt, gar nicht mit bösem Willen, sondern einfach, weil alles gut machen wollen und alle gut meinen und so. Und ich glaube, du drehst einfach durch. Also, obwohl alles nett ist und alles total positiv, aber du wirst so zubombardiert wahrscheinlich mit, guck mal, aber ist das denn, also bei dir damals haben wir das aber anders gemacht und es hat auch
funktioniert. Ja, hättet ihr es mal anders gemacht, wäre ich vielleicht smarter.
So, ne? Und ich glaube, das ist eh eine große Herausforderung, sich da von vielen Dingen abzuschotten, aber gleichzeitig irgendwie für Harmonie zu sorgen und trotzdem auch einigermaßen im Zweifel, wenn man dann Lust drauf hat, offen zu sein und so. Ich glaube, es ist einfach, das ist einfach eine anstrengende Zeit. Und deswegen ist man umso vulnerabler für die ganze Scheiße, über die wir gerade in der Folge gesprochen haben, die dann irgendwie mit einem passieren kann.
Ja, und ich denke mir immer nur, vielleicht, mal gucken.
Ich weiß, wie die Folge heißt, jawohl.
Vielleicht, mal gucken.
Ach so, ja. Und jetzt drücken wir natürlich gleich schön die Daumen. Frankfurt hat heute Abend um 21 Uhr die Chance, das Champions League Achtelfinale klarzumachen gegen Lissabon. Und davor gehen wir noch schön zum Yoga. Lissabon
kann doch nichts, oder?
Wie bitte?
Kann Lissabon was?
Die haben das Hinspiel 3-0 gewonnen.
Oh, Aus,
ja, gut. Aber mal gucken. Das waren andere Zeiten. Es war, also jetzt,
es war gut. Jetzt hat Frankfurt mehr Biss. Das ist, ist genau, die haben das gebraucht, weil jetzt können sie die ganze Champions League nach Hause
bringen. Exakt.
Die am Anfang schon gewonnen, wären die so ein bisschen zu cool geworden. So.
Arroganto.
Ja. Nachlässig. Nicht mehr frisch in der Birne. Egal, Frankfurt wird's machen.
Wissen wir. Was machst du noch?
Essen und kurz ein bisschen Arbeit checken und dann Couch und Fernsehen gucken.
Nice, weil wir haben ja sogar noch einen Abend jetzt, weil sonst haben wir jetzt ja um diese Zeit immer irgendwie 8 und jetzt ist es 6 und es ist aber so dunkel wie 8, deswegen ist es irgendwie komisch. Und es ist so warm wie Sommer. Ich bin verwirrt.
Ich weiß auch nicht mehr. Dieser Kontext macht mich fertig, ich brauche einen anderen Kontext. Ich glaube, 5 Jahre zurück.
Lass uns die Rollen wechseln.
Judy.
Ach ja.
Peace out.
Alrighty.
Ciao.